because our Jungs halt der Tag-Attack mit Boom.
Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Communio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 206 des offiziellen Communio Podcasts. Und das völlig losgelöst von unseren sonstigen Geflogenheiten, denn das DFB-Fußballfest gegen die Niederlande in Frankfurt ist gerade erst abgepfiffen. Ja. Und wir gehen jetzt sofort live oder das, was bei uns live ist. Also wir nehmen jetzt auf, dann schlafe ich erstmal so lange, wie es geht und dann schneide ich das irgendwann. Aber es ist früher als sonst, sollte es bei euch in einem Podcatchern sein. Eigentlich muss ich auch zugeben, es ist jetzt 10:03, Dienstagabend. Das ist gar nicht mehr so richtig meine Zeit. Aber damit wir morgen nicht während der Aufnahme live dabei sind, wenn hier ein Krater bei uns in die Decke geschnitten wird, ziehen wir die Aufnahme vor. Ja, und da ist auch gut, dass unser heutiger Experte nicht nur eine absolute Communio-Legende, sondern auch eine ausgewiesene Nachteule ist. Grüße gehen auf jeden Fall raus nach Freienhausen in Oberbayern, wo Ralf Müller vermutlich gerade mit dem Frühstück fertig ist, oder? Schon aufgekaut, Ralf.
Ja, hallo Flo, servus, liebe Kommunisten. Ja, Frühstück jetzt nicht ganz, aber natürlich die Snacks, die man jetzt hatte zum Länderspiel, die sind alle gut verdaut.
Ja. Und uns hier hat es natürlich Team Füllkrug, ne? Nicht Team ja. Havertz, Team Füllkrug hier bei uns, hat es natürlich gefreut, dass er das wunderschön gemacht hat, dieses Tor. Ja, ein wunderschöner Schulterkopfball. Ja, das sind die Besten, kann man nicht lernen, ist Torinstinkt. ja, also das auf jeden Fall gut. Wobei ich wirklich fand, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, als er reinkam. Also Havertz hat mir heute nicht so gut gefallen. Füllkrug fand ich besser. Ich fand sogar Thomas Müller echt gut, überraschenderweise.
Ja, als er tatsächlich, reinkam. Ja. Er hat direkt nochmal ein bisschen Wind reingebracht und nochmal ein bisschen ein Drive.
Ja, nee, das war gut. Einzige, vielleicht hätte Musiala irgendwann mal andere Schuhe anziehen sollen. Ja, war meine Einschätzung. Wenn ich irgendwie zum 10. Mal auf der Hose liege, dann dass ich dann irgendwann mal sage, Oder wenn er keine Stollenschuhe hat, dann hätte man ihn vielleicht dann doch auswechseln müssen. Ne? Das war ja schon schwierig, aber okay.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der schwächste Deutsche der Rasen war.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, wobei ich auch zwischendurch fand, es hörte sich so ein bisschen an wie ein Freundschaftsspiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg, sage ich mal. auch wenn das Stadion voll besetzt ist, aber die Stimmung ja bei Länderspielen ist immer noch ein bisschen ausbaufähig, sage ich jetzt mal. Ich kenne das ja selbst, in Köln da gewesen gegen Belgien, das ist schwierig. Naja, gut, aber haken wir mal die ja doch durchaus aus deutscher Sicht erfolgreiche Länderspielpause ab. Was wir noch nicht wissen, Ralf, ist übrigens, wer der 32. Teilnehmer ist bei der Europameisterschaft. Also Georgien hat sich durchgesetzt gegen Griechenland, ja, weil wir machen jetzt auch nur, ist sehr wichtig, dass ich das jetzt mache, damit ihr das morgen Nachmittag irgendwann hört, damit es ganz alte News sind, aber nur, damit ihr wisst, ich habe durchaus noch einen halben Blick aufs Handy, während das hier läuft, also Georgien im Elfmeterschießen gegen Griechenland durchgesetzt ist bei der EM dabei, Ukraine hat Island geschlagen und jetzt 9 Minuten bis zum Elfmeterschießen zwischen Wales und Polen. Wäre dann der letzten Teilnehmer, also der allerletzte Teilnehmer. Der dann in die schöne Gruppe übrigens darf mit Frankreich, Niederlande und Österreich. Also die werden sich freuen, wenn sie dann dabei sind. Also ich habe zumindest ein kleines Auge drauf. Ja, finde ich ja durchaus dann auch interessant. Aber jetzt wollen wir wirklich mal weggehen von den Länderspielen. Schauen wir drauf, Ralf, was wir heute mit euch vorhaben. Wir starten mit einer Hörerfrage. Da gehen wir in die DFB-Hochburg Stuttgart. Und da geht es dann um Stürmer, unter anderem auch denjenigen, der heute geknipst hat. Das also unsere Frage der Woche. Dann gibt es alle Partien des 27. Spieltags in der Analyse und in der Top 3 der Woche. Da haben wir mal so ein bisschen so eine Mischung gemacht aus Spielplan und Spielerqualität, Top-Spieler unter 5 Millionen für die nächsten 3 Spiele, auch eben mit Hinblick auf die Aufgaben, die die Clubs vor der Brust haben. Das haben wir am Ende in der Top 3 der Woche für euch. Und dann würde ich sagen, Ralf, wenn du bereit bist, dann können wir direkt reingehen. Hörer der Woche haben wir nicht. Ja, hätte ich jetzt gern gekürt an dieser Stelle. Ja, ihr wisst, was zu tun ist. Wir brauchen da die 5-Sterne-Bewertung. Sonst ist die Rubrik verwaist. Ne? Ich habe sie hier in meinem Skript immer als in der Vorlage immer drin stehen und dann muss ich sie einfach rauslöschen. Ist auch traurig. Aber gut. Bin nicht wütend, bin nur enttäuscht. So. Also, die Hörerfrage, die kommt von Lukas aus Stuttgart. Ich hatte es schon angedeutet. Und dann hören wir doch da mal drauf.
Hallo, Lukas aus Stuttgart hier. Erstmal danke für euren Podcast. Den höre ich jede Woche mittwochs auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Mein Problem ist ein Stürmerproblem. Ich habe im Sturm Marmoush, Füllkrug und Girassi. Ich konnte dazu jetzt noch Gnabry erwerben. Einer von den 4 muss gehen. Was würdet ihr mir empfehlen? Danke schon mal, ciao.
So, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich den Ball erstmal zu dir spielen kann. wobei das natürlich auch so ein bisschen, ne, wenn du so eine Reihe machen würdest, einer gehört hier nicht rein.
Ja, genau.
ja, dann klar. Diesen Intelligenztests, ne, dann müsste man sagen, okay, einer ist ein bisschen anders als die anderen. Ne?
Genau, also der erste Reflex würde natürlich sagen, Gnabry gehört in die Reihe nicht rein.
Ach so, ich hätte es jetzt erstmal vom Preisschild mir angeschaut.
Also, wenn du es vom Preis her gehst, dann klar ist Girassi natürlich 10 Millionen teurer mindestens als alle anderen.
Ja.
Bei mir war es jetzt eher so der Blick, der gesagt hat, ja, Gnabry wäre der einzige von den 4, der keinen Stammplatz hat.
Ja. Das ist auch cool. Könnte man es auch trennen. Aber Gyrassi ist halt Marktwert, also kostet mehr als doppelt so viel wie Niklas Füllkrug. Also klar.
Ich hätte es jetzt ein bisschen davon abgehängig gemacht, also wie ist der Rest des Teams aufgestellt bei ihm, bei Lukas? Also hat er irgendwo noch ein Defizit und es sind noch freie Spieler da und sagt, ich könnte eigentlich gutes Geld noch brauchen, dann wäre Gyrassi durchaus jemand, den man verkaufen könnte, weil man tatsächlich auch da noch schön was reinholen kann an Geld. Hm. Wenn er so ein bisschen ein bisschen gamblen will, also ich schätze, dass Tuchel schon auch auf Gnabry mitbaut. Also der hat den Bayern ja auch letzte Saison so ein bisschen die Meisterschaft mitgerettet, weil als er dann gespielt hat, der hat viele Tore mit beigesteuert und ist jetzt auch ein bisschen frischer, sage ich mal, als alle anderen, weil die Saison für ihn ja eigentlich erst gerade begonnen hat nach seiner Verletzung, ist mit 2 Toren jetzt auch super gestartet. Also wenn ich so einer wäre und sage, ich bin mit meinem Team auf Platz 3-2 und will vorne noch angreifen, dann würde ich vielleicht eher ein bisschen gamblen und sagen, Gnabry wär derjenige, den ich vielleicht halten würde. Mhm. Und wen ich dann verkaufen würde, tatsächlich vielleicht auch Niklas Füllkrug, wenn man seine letzten Spiele bei Dortmund anschaut, waren jetzt nicht so die großen Punkte und das Programm, das vor ihm liegt, ist jetzt auch nicht ganz das Einfachste.
Ja.
Wenn ich das mal anschaue, das kommen jetzt die Bayern, dann sind wir in dann spielt man zu Hause gegen Stuttgart und dann in Gladbach. Gut, Gladbach ist jetzt vielleicht noch nicht so der Gradmesser, aber die nächsten 2 Spiele sind natürlich schon sehr...
Ich würde auch, also 4 der nächsten 5 Gegner sind unter den Top 5 der Tabelle. Ja, und dazwischen liegt Gladbach. Also Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig sind 4 der 5 nächsten Gegner. Und deswegen wäre das sogar genau meine Empfehlung. Ja, Gyrassi, klar, der kostet doppelt so viel. Darauf wollte ich nur hinweisen, weil die anderen sind schon irgendwo preislich sehr vergleichbar. Und Gyrassi ist deutlich teurer, aber den würde ich halt nicht abgeben. Ne? Durchbricht jetzt kurz die 200-Punkte-Marke und das mit den ganzen Spielen, die er verletzungsbedingt gefehlt hat. Also und noch beim Afrika-Cup war. Also da würde ich auch wenn er 10 Millionen mehr gibt als Füllkrug, würde ich eben auch aufgrund des Programms des BVBs im Moment würde ich Füllkrug am ehesten gehen lassen, ja. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass Gnabry perspektivisch vermutlich auch an Müller vorbeigehen könnte bei den Bayern. Das wäre zumindest meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ralf.
Also ich sehe...
Ja, weil sonst sehe ich die Frage, wenn du sagst, er wird auf ihn setzen. Was bedeutet das denn? Wen soll er denn verdrängen dann aus der Startelf? Weil wenn er nur Joker bleibt, dann ist er mir für 13,5 Millionen ist er mir zu teuer.
Ja. Das stimmt schon. Also ja gut, natürlich könnte er dann, könnte Musiala hinter die Spitzen dann ziehen. Also eine 1:1 für Müller würde nicht sein, aber durch eine Verschiebung, ja, natürlich.
Klar, also das ist, Gnabry geht auf den Flügel, Musiala geht durchs Zentrum, wo er mir sowieso eigentlich fast besser gefällt. Also das wäre so die Idee.
Aber wie gesagt, also es geht ein bisschen darauf hinaus, ob ich da tatsächlich gamble will und mir schauen und schauen will, wie komme ich in der Meisterschaft vielleicht noch an dem vor mir vorbei. Und das ist tatsächlich ein bisschen eine Wette. Also wenn er spielt, wir haben jetzt auch Coman, der wieder zurückkommt. Also die Konkurrenz wird nicht kleiner bei den Bayern da vorne. Ja, die Frage ist halt auch, wenn er eingesetzt wird und er spielt halt 45 Minuten und macht da trotzdem das 3 und 4-0, so wie es jetzt auch war, dann soll es mir auch recht sein. Also das funktioniert ja auch bei den Bayern.
Okay, also was wir aber festhalten können, Lukas, weder Marmoush noch Gyrassi ziehen Ralf und ich ernsthaft in Erwägung. Die Entscheidung fällt wirklich zwischen Füllkrug und Gnabry. Füllkrug, wo du dir sicher sein kannst, dass er seine Spielzeit hat, wo du dir nicht sicher sein kannst, ist jetzt, also die nächsten 5 Spiele haben es in sich. Dann wird es hinten raus mit Augsburg, Mainz, Darmstadt. Also die letzten 3 Spiele sehen dann nochmal wieder ganz gut aus. Ne? Also beim BVB, da will man ihn dann vielleicht wieder haben. Also das ist was du abwägen musst, dann bei Füllkrug im Moment. Frankfurt, die haben jetzt irgendwie ein ganz gutes Programm und dann haben sie aber auch hintereinander die Bayern und Leverkusen und Leipzig am letzten Spieltag. Also da sind 3 der letzten 4 Spieltage sind bei Frankfurt richtig schwierig. Also da eher jetzt Marmoush halten und dann für Füllkrug eintauschen nach dem 30. Spieltag. Das wäre eigentlich der perfekte Plan.
Ein Deal mit Mitspieler am Gehen.
Genau. Gut. Lukas, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen und dann würde ich sagen, Ralf, gehen wir direkt rein in den Spieltag. Normalerweise starten wir ja mit der Freitagabendpartie, aber wegen Karfreitag gibt es kein Freitagabendspiel. Das heißt auch, der Spieltag beginnt am Samstag. Ihr müsst Samstag im Plus sein. Das ist ausschlaggebend, damit ihr Punkte sammeln könnt bei Comunio. Also das nur für den Hinterkopf. Wir fangen dann an mit der Partie RB Leipzig gegen Mainz 05. Eine Sache noch, die ich noch vergessen habe, wir waren ja eben bei den Länderspielen, ne? Ich hatte ja letzte Woche, hatten ja Tim und ich unsere Teams gemacht und da hatte ich da eine Abstimmung gemacht bei Spotify. Irgendwas scheint da nicht richtig zu funktionieren, weil es wirklich so ist, dass mehr für Tims Team abgestimmt haben, Freunde. Ja, wer ist denn Woche für Woche hier? Ja, okay. 60-40, ziemlich genau, zugunsten von Tim. Ja, wobei man auch sagen muss, so eine Woche, die 2 Spiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande, würde das Ganze jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen anders sortieren. Also wer auf jeden Fall bei mir deutlich gestiegen ist im Ansehen, das ist einmal Tah, bei dem ich halt Zweifel hatte, dass er in der Viererkette funktioniert. Das ist Mittelstädt aus genau demselben Ding, weil er in Stuttgart eigentlich eine andere Position spielt. Und das ist aber auch Robert Andrich. Ja, also vielleicht macht er so ein bisschen in Dieter Eils. Ne? Eigentlich gehört er von der fußballischen Qualität nicht da in die erste Elf. Aber hat irgendwie doch dann dem deutschen Spiel gut getan. So, das ist nun mal der kleine Exkurs, weil eigentlich wollte ich das vorher anbringen, habe den Punkt dann aber vergessen. So viel noch dazu. Ich weiß nicht, hast du abgestimmt, Ralf?
Ich habe tatsächlich meine Aufstellung mit reingeschrieben in den Kommentaren.
Wie heißt denn du, Ralf? So. Da muss Ralf ich jetzt Müller. Mal gucken. Da ist mir das nicht aufgefallen. So, ich wollte.
Zumindest wird es bei mir angezeigt.
Ja. Ja. 4-1-3-2. Neuer. Ah, Ralf, du notierst von links nach rechts. Das macht mich total kirre. Also, okay. Kimmich, Anton, Rüdiger Raum sehe ich in der Viererkette. Groß als alleiniger Sechser. Okay. Musiala, Gündogan, Wirtz davor und dann vorne Füllkrug, Sané, Havertz und Undav. Du spielst ja mit 14 Spielern.
Genau.
Ja,
entweder einer von drei.
Ja, das sind aber nur 13. Ich
habe getippt und ich habe getippt und reingeschrieben und ja. Irgendwann habe ich gemerkt, Spotify lässt nur 100, ich glaube 160, 180 Zeichen zu oder sowas. Ja. Dachte mir, okay, ich bin jetzt schon 300 Zeichen drüber, da muss ich ein bisschen kürzen.
Ist mir gar nicht. Ich habe einfach hier Freigabe gedrückt und da habe ich gar nicht gesehen, dass du das bist. Wie schön, Ralf. Ja, sehe ich. Mir ist das ja alles zu offensiv. Deswegen hatte ich ja Goretzka und Pavlovic reingebracht. Ne?
Ja, aber, ich dachte gerade in der Gruppenphase bei der Heim-EM solltest du schon auch nicht zu defensiv agieren, glaube ich. Also das war so mein Gedanke. Also,
na, natürlich. Es sind ja immer noch viele auf dem Platz. Also, aber Groß, klar, den hatte ich nicht drin bei mir. Das würde ich jetzt auf jeden Fall anders machen, nach dem Eindruck der beiden Spiele. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Aber jetzt rein, wo waren wir? Leipzig gegen Mainz, ne? Das ist so eine Taktik von mir. Ich habe vielleicht auch nicht so viel Lust auf dieses Spiel. Aber jetzt fällt mir nichts mehr ein, ja? Was ich jetzt noch vergessen haben könnte. Ich glaube nicht. Herd habe ich ausgemacht. Nee, können anfangen, Ralf. Also, genau, was ich noch sagen wollte, es gab ein paar Kommentare, vielleicht auch ein bisschen weniger Statistiken zu machen, dass wir mehr Raum haben, über die Spiele zu reden oder insgesamt dann ein bisschen schlanker sind. Und das finde ich nicht schlecht. Also schaut mal, ihr könnt auch das gerne kommentieren, wie es euch gefällt. Diesmal maximal 3 Statistiken pro Spiel habe ich ausgewählt. Das wird also auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden. Und wir starten da mit Leipzig, die 4 der letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen haben, unter anderem die letzten 3. Also kommen mit einer Siegesserie aus der Länderspielpause raus und jetzt kommt Mainz 05, die sind seit 17 Auswärtsspielen sieglos, 8 Remis immerhin, aber auch 9 Niederlagen. Das ist die längste Sieglosserie auf fremden Plätzen aller Bundesliga-Teams derzeit. Und ist auch die Einstellung des Vereins Negativrekords. Und den letzten Auswärtssieg, ich denke, ihr ahnt schon, was jetzt kommt, fast auf den Tag genau gab es den vor einem Jahr, am 1. April 2023, gab es ein 3:0 in Leipzig, der Mainzer. Das würden sie jetzt natürlich gerne wiederholen. Wir schauen erstmal aufs Personal und da vielleicht noch der Hinweis, der im Prinzip für alle Partien gilt, des 27. Spieltags. Wir erleben das immer wieder. Dann kommen die Spieler zurück von den Nationalmannschaften und dann doch wieder, ach nee, ist doch kaputt, ne? Kann doch nicht spielen. Irgendwas ist hier, irgendwas ist da. Immer wieder passiert das. Und dass das also relativ spät in der Woche erst kommuniziert wird, da müsst ihr auf jeden Fall immer ein Auge offen halten. Oder zwei besser, vielleicht sogar. Also, bei den Leipzigern, Haidara, der fehlt auf jeden Fall, gelb gesperrt, das hat mit Länderspielen nichts zu tun. Außerdem Willi Orban, der mit Adduktorenproblemen die Länderspiele verpasst, trotzdem bei der Nationalmannschaft weil natürlich vorletzte Testfenster vor der Europameisterschaft, die Ungarn ja auch in der deutschen Gruppe. Da ist er also nicht in Leipzig, aber eben auch nicht spielfit, muss man sehen, ob er dann am Wochenende zur Verfügung steht. Dasselbe gilt für Klostermann, der in dieser Woche voll ins Training einsteigen soll. So war sein Plan. Stand jetzt ist das noch nicht geschehen. Auch da abwarten. Ich glaube aber bei Klostermann erstmal nicht, dass er dann auch sofort ein Kandidat ist für die Startelf. Wenn wir kurz zurückblicken aufs letzte Bundesligaspiel, Leipzig, ungefähr der Sieg in Köln, leider. Ich war im Stadion, war auch da an der Südtribüne, als Xavi da nach seinem Tor ein bisschen unglücklich, sage ich jetzt mal, gejubelt hat. Ich habe mir es direkt gedacht, da war der Social-Media-Mensch von RB Leipzig, stand vor der Südkurve hinter dieser Tribüne und der hat da Faxen gemacht vor diesem Handy, dass das für alle natürlich so aussieht, als würde er vor den Heimfans jubeln. Ist vielleicht auch ein Lernprozess, den man dann noch auch als Instagram-Superstar durchmachen muss. Ja, dass das tolle Bild vielleicht nicht alles ist in der Szene. Ansonsten haben sie sich aber sehr gut präsentiert in Köln, sportlich gesehen, die Leipziger. Müssen jetzt aus der Elf, die in Köln aufgelaufen ist, auf Faidara verzichten, der ja gesperrt ist. Kampel oder Seiwald sind da die Kandidaten, ihr kennt meine Einschätzung. Seiwald aber für Österreich wieder in der Startelf gestanden. Aber ich tendiere hier einfach immer zu Campbell. Ja, von Seiwald habe ich jetzt in Leipzig noch nichts gesehen. So, und während ich das sage, übrigens geht Wales gegen Polen wirklich ins Elfmeterschießen. Robert Lewandowski hat den ersten schon mal verwandelt. Das nur mal nebenbei. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt nicht. Nee, ich lege das jetzt weg. Ich gucke einfach gleich, wie es ausgegangen ist. Sonst lasse ich mich jetzt zu sehr ablenken. So, wo waren wir? RB Leipzig, genau. Also, Campbell rechne ich damit, dass er für Haidara reinkommt. Chimacan oder Lukeba, das sind die Partner für Orban. In Köln war es Lukeba mal wieder, aber Chimacan war auch angeschlagen in der Woche vor dem Spiel. Das ist eher eine 50-50-Situation, könnte theoretisch natürlich auch sein, dass beide gebraucht werden in der Innenverteidigung, nämlich dann, wenn Willi Orban nach seinen Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung steht. Vorne im Sturm rechne ich damit, dass Šeško und Openda gemeinsam wieder an den Start gehen dürfen. Klar ist natürlich auch, Heimsieg ist Pflicht für Leipzig. Im Kampf um die Champions-League-Plätze könnte man jetzt, wenn man davon ausgeht, dass die Bayern vielleicht zu Hause den BVB schlagen, an den Dortmundern vorbeiziehen. Da würde auch, wenn Dortmund verliert, schon ein Unentschieden reichen, aber darauf will man sich natürlich nicht einlassen. Also die Leipziger wollen das Ding gewinnen. Auf der anderen Seite bei den Mainzern, Dominik Kor, Glückwunsch, 10. gelbe Karte, erster Spieler, der seine zweite Gelbsperre absetzen muss in dieser Saison. Außerdem wünschen wir Stefan Bell alles Gute, der hat eine Herzmuskelentzündung, da ist die Saison gelaufen, ja, wünschen ihm, dass er da gut durchkommt und in der nächsten Saison wieder angreifen kann. Maxim Leitsch fällt ebenfalls noch verletzt aus. Interessant ist, dass Nelson Weiper, da hatte Henriksson eigentlich letzte Woche gesagt, ja, so in einem Monat kommt er wieder. Jetzt gab es gestern oder heute sogar die Meldung, dass er voll wieder im Teamtraining ist. Da war ich jetzt doch ein bisschen irritiert. Also theoretisch könnte es sein, dass Viper schon wieder ein Thema ist für den Kader. Aber mit Sicherheit nach längerer Pause und wo er jetzt wirklich ganz deutlich vor dem Zeitplan ist, kein Spieler, mit dem ihr in der Startelf rechnen könnt. Mainz natürlich überlebenswichtiger Sieg gegen Bochum. Damit hat man jetzt so ein bisschen die Nicht-Abstiegsränge wieder im Blick. Und ich würde auch mal die Prognose wagen, dass wenn es von den letzten drei noch einer schafft, die Klasse wirklich direkt zu halten, dann eigentlich nur Mainz. Ja, die in dieser Saison oft eigentlich zu wenig mitgenommen haben für das, was sie gespielt haben. Frage ist, wer Chor ersetzen wird, Fernandes und Gilavogui, das sind da die beiden Kandidaten. Ich würde fast auf Fernandes tippen, weil dann Henriksson das ganze Gefüge der Dreierkette ansonsten nicht auseinanderreißen muss. Da kann er den Wechsel 1:1 durchführen. Gilavogui müsste eigentlich im Zentrum der Dreierkette spielen, für meine Begriffe. Das heißt, Vandenberg müsste wieder auf eine Außenposition in der Dreierkette. Interessant, das Duell auf der rechten Schiene. Vene und Widmer duellieren sich da. Zuletzt hat da sogar im Vene, für mich ein bisschen überraschend, vor Widmer den Vorzug erhalten. Könnte jetzt aber auch sein, dass der Kapitän gerade bei so einem Spiel in Leipzig dann wieder das Vertrauen bekommt. Vorne hat der Stolperstorch spielen dürfen, das letzte Mal gegen Bochum. Ist die Frage, ob er jetzt drin bleibt. Also Burkhardt und Lee sind auf jeden Fall gesetzt in diesem Dreier. Die spielen ja mit einem zentralen Angreifer und dann zwei Spielern dahinter. Und da hat Burkhardt gespielt, also dahinter. Ajorg hat vorne gespielt. Jetzt möglich, dass Burkhardt ganz vorne reingeht und dann Gruder oder Kraus für Ajorg reinkommen. Könnte ich mir eigentlich sogar ganz gut vorstellen, wenn man so sagt, wir wollen ein bisschen auf Konter spielen. Und vielleicht ist das nicht das klassische Spiel für Ajorg. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Kevin Campbell 2,08 nur für diese eine Partie würde ich es tun. Und wenn ihr Seiwald jünger seid, wie Nick zum Beispiel, vielleicht spielt er ja. Das, also, sie haben ihn ja geholt für ein paar Mark 50. Ich konnte es einfach nur noch nicht sehen, dass da irgendwie was vorhanden ist. Er kostet nur 1,22 Millionen. Heimspiel gegen Mainz. Ja, wenn er auf dem Transfermarkt ist, ihr habt das übrig als Spekulationsobjekt und ihn dann vielleicht reinwerfen und gucken, was passiert, kann mir Blöderes vorstellen.
Ich höre gerade Günter Netz. Ich höre gerade Günter Netzer.
Ja. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Ja, den meinst genau, du, ne? Ja. Ja, so ein bisschen, aber ich muss meiner Pflicht hier nachkommen. Ja, ich kann ja nicht sagen, nur weil ich denke, dass Campbell das spielt, dass das auf jeden Fall so ist. Ja, das
ja.
Die letzte Entscheidung, ja, treffen Marco Rose und ich immer noch gemeinschaftlich. Ja, also es sind 50-50-Ding da. So, auf Mainzer Seite, Barrero für 3,75 finde ich ehrlich gesagt relativ günstig. Als soliden Mittelfeldspieler kann man das machen. Beide rechten Schienenspieler sind günstig, wenn sie denn spielen. Widmer für 2,02, Mwene für 1,68. Das sind die derzeitigen Marktwerte. Man hat das Risiko, dass man nicht genau weiß, wer sich da durchsetzt und ob das dann für immer ist oder nur für ein Spiel. Ich tendiere eher ein bisschen zu Widmer. Vor allen Dingen hat der auch schon durchaus Torgefahr gezeigt, aber beide zumindest ja als ähnlich wie Seiwald Spekulationsobjekt durchaus eine interessante Option, auch wenn ich glaube, dass es hier für die Mainzer nichts zu holen gibt. Es gibt einen 3-1 Heimsieg für Leipzig.
Ja, bin auch bei einem Sieg für die Leipziger 2-0.
So, und jetzt bin ich auch ganz bei euch, wie die ganze Zeit schon, nicht, dass ich zwischendurch mal aufs Handy geguckt hätte, aber Polen hat sich auf jeden Fall im Elfmeterschießen durchgesetzt, ist also der 32. Teilnehmer für die EM im Sommer. Und das bringt uns zum nächsten Spiel, weil, super Überleitung, Ralf, ja, da sind auch viele EM-Spieler dabei. Bei Bayer Leverkusen, die empfangen die TSG Hoffenheim. Leverkusen jetzt schon mit 22 Siegen, das ist schon einer mehr als die Bayern in der letzten kompletten Saison hatten. Da sind sie also mit 21 Meister geworden, ist auch ein Vereinsrekord für Leverkusen insgesamt für eine komplette Saison. Also da schon mal Chateau, ne? wie der Franzose sagen würde. Was aber ganz interessant ist und vielleicht auch den Bayern ein bisschen Hoffnung macht, in den letzten 6 Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es keinen Heimsieg mehr. 2 Remis und dann 4 Auswärtssiege in Serie und der Gast hat da immer mindestens 3-mal getroffen. Also gibt jetzt ansonsten nicht so viel, was dafür sprechen würde, aber rein historisch gesehen, jetzt zumindest in der jüngeren Vergangenheit, sieht das gar nicht so schlecht aus für Hoffenheim. Die allerdings in den letzten 21 Bundesligaspielen nie ohne Gegentor geblieben sind. Das ist die derzeit längste Gegentrefferserie der Bundesliga. Ja, also da muss man sicherlich dran arbeiten mit einer Defensive, wenn man was holen möchte in Leverkusen. Ralf, du darfst uns mal auf Stand bringen und das vielleicht kannst du ja so ein bisschen jinxen, da, die Leverkusener. Als Bayern-Sympathisant. Sie nur mal Punkte lassen einfach.
Ich gehe ein bisschen tatsächlich auch mit dieser Statistik mit. Also Tabellenführer aus Leverkusen, klar, immer noch ungeschlagen in allen drei Wettbewerben. 10 Punkte Vorsprung, also so vom Papier alles super. Aber tatsächlich auch die letzten Spiele, wenn man sich so anschaut, die waren dann ja schon relativ eng. Also gerade wenn ich da die Spiele gegen Karabakh auch dann dran denke, auch in der Bundesliga, so richtig, diese Leichtigkeit war jetzt ein bisschen weg, hat man das Gefühl. Und irgendwie würde man meinen, irgendwann wären sie jetzt dann demnächst mal fällig. Warum denn nicht auch in Hoffenheim, wenn die Statistik da auch ein bisschen gegen sie spricht, sage ich jetzt einmal. Aber ja, es war jetzt auch diese Pause da, vielleicht kriegt man auch die Gedanken und die Köpfe wieder frei. Aber ein bisschen Spannung wäre nicht schlecht, wenn sie da mal federn lassen würden. Personell hat die Bayer 11 mit Arthur, Palacios und Boniface 3 angeschlagene Spieler. Alle 3 trainieren aber schon wieder mit der Mannschaft und zumindest Palacios und Boniface könnten ja auch sogar in den Kader rücken. Also kein Startelf-Einsatz, aber zumindest mal wieder dabei über Joker-Einsätze. Beziehungsweise Palacios wäre vielleicht sogar ein Startelf-Kandidat. Das müsste man die Woche dann noch beobachten, wie sich das entwickelt, was die letzten Pressekonferenzen dann so sagen.
Ja.
Sollte es nicht.
Vor allen Dingen ist er nicht, er hat ja bewusst, ist er nicht zur Nationalmannschaft gefahren. Ja. Ne? Ich meine, das ist auch
das
eine gute Sache.
Spricht natürlich auch für ihn, ja. Sollte es nicht klappen, dann wird Robert Andrich für ihn starten, der, du hast es vorher schon angedeutet, die Entwicklung in der Nationalmannschaft, da mit Sicherheit mit breiter Brust dann kommen würde, wenn er jetzt als einer der Gewinner damit rausgeht als Partner von Toni Kroos. Generell, die Vorhersage von der Aufstellung ist unter Alonso in der Rückrunde schwieriger geworden. Also in der Vorrunde hat man immer gewusst, die einen spielen in der Euroleague, also eher die Schwächeren in der Euroleague, die anderen in der Liga. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht, finde ich. Also es ist tatsächlich schwer zu sagen, wer vor allem wer hinten spielt. Klar, ja. Tal ist gesetzt. Auf den Außen in der Dreierkette heißt dann immer Kosunu oder Stanisic, beziehungsweise Hinkapje oder Tapsoba. Ja, Stanisic und Hinkapje hatten in der Bundesliga zuletzt die Nase vorn, aber also ich denke, da ist mal nichts in Stein gemeißelt. Ich würde auch noch sagen, man könnte meinen, dass Alonso vielleicht die Nationalspieler schont und dann den anderen Leuten aus der zweiten Reihe vielleicht mal die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen und Nationalspieler mit Reisestrapazen, dass man das ein bisschen als Argument hernehmen würde, aber ja, das Problem in Anführungszeichen, selbst die zweite Reihe sind bei Leverkusen alles Nationalspieler. Also ich habe mal geschaut, die sind ja alle durchweg irgendwo im Einsatz. Also es gibt eigentlich fast keinen, der da zu Hause geblieben ist, wie jetzt vielleicht der Palacios, der angeschlagen war, und ein zweiter Spieler, Jonas Hofmann. Der wurde nicht eingeladen zur deutschen Nationalmannschaft, war auch leicht angeschlagen, im letzten Spiel konnte nicht spielen, aber vielleicht ist er einer, der jetzt frisch zurückkehrt in die Startelf, könnte ich mir vorstellen, neben Wirtz und Schick im Dreiergestirn vorne, Hofmann, Adli Loschek ist da so ein bisschen die Auswahl, also, und er als einer, der zu Hause geblieben ist, wäre eine Option für mich. Wenn wir zu Hoffenheim kommen, kurzer Blick aufs Personal zeigt, dass Brooks diesen Spieltag noch gesperrt fehlt. Außerdem sind Marc John und Mergen Berischer noch verletzt. Grisha Prümmel und Dennis Geiger meldeten sich fit und könnten auch wieder in den Kader zurückkehren. Hoffenheim kam letzten Spieltag gegen Stuttgart mit 0-3 unter die Räder. Also da hat man schon ein bisschen Angst haben müssen. So gut wie die Stuttgarter waren oder die Hoffenheimer schlecht. Trotzdem erwarte ich nur punktuell ein paar Änderungen. Also Kramaric war zuletzt nicht so gut drauf. Er wäre mit Sicherheit ein Kandidat für die Startelf, und falls Prümmel fit ist, die letzten Meldungen heute, die ich gelesen habe, ja, dann könnte er auch Tohumcu ersetzen. Das wäre denkbar. Kabak ist nach Gelb-Rot-Sperre wieder zurück und da müsste dann einer aus der Dreierkette weichen. Das wird wahrscheinlich Drexler sein. Die dritte Position hinten, ja, bleibt dann entweder Nsoki oder Akpobuma übrig. Ich glaube nicht, dass Drexler da jetzt noch mehr reinkommt. Der war tatsächlich der 1-1 Ersatz für Kabak.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich Akpoguma unfassbar schlecht fand gegen Stuttgart. Du hast ja auch schon gerade gesagt, 0-3 unter die Räder. Dieses 0-3, das spiegelt eigentlich gar nicht wider, wie um Welten überlegen, ja, Stuttgart war in diesem Spiel. Und wie hilflos Hoffenheim. Und Akpoguma, den ich eigentlich immer für mindestens einen soliden Innenverteidiger gehalten habe, hatte wirklich da einen sehr gebrauchten Tag erwischt. Ja, also ich würde da fast zu Nsoki oder wirklich Drexler. Ich meine, Tim hat letzte Woche über ihn gesprochen. Mhm. Es ist zumindest nicht ganz klar, dass er sofort wieder raus muss, wäre mein Tipp.
Ja, ja. Also Akpoguma hat ja begonnen. Musste dann zur Halbzeit noch raus.
Genau, ja. Unterirdisch, ja.
Also, einer von den drei wird spielen, aber.
Gut, ist ja, und Trainer nimmt ja nicht einen Spieler immer direkt nach einer schlechten Leistung raus.
Nein.
Ne?
Nein, das
Herr
das
Werner. Ja. Da müssen ja schon mal 10, 15 Spiele, musst du schon mal konstant, dass du dir das überlegen kannst. Ja.
Schwierig rauszufallen, aber auch auf der anderen Seite schwierig reinzukommen.
So ist es.
Ja, okay. Abschließend noch zu Hoffenheim. Die linke Außenbahnseite ist noch ein bisschen umkämpft. Da hat jetzt letztes Mal Jurasek begonnen. Er konnte jetzt nicht wirklich Werbung in eigener Sache machen. Sko und Bülter wären dann noch die Alternativen, die da bereits stünden.
Ja.
Zu meinen Spielerempfehlungen. Also auf Leverkusener Seite ist vieles teuer und vieles auch zu Recht teuer. Daher schaue ich auf den, wo der Preis jetzt vielleicht noch okay ist und man drauf spekulieren könnte. Und da wäre ich dann beim vorhin genannten Jonas Hofmann. Also war jetzt so mein Gedankengang, wenn er zu Hause war, dass er dann vielleicht ein bisschen fitter ist. Und er kostet jetzt unter 10 Millionen, 9,61. Würde ich mal reingehen, wenn der jetzt auf dem Markt wäre.
Ja.
Mal schauen, ob er gehen würde. Die günstigere Spekulationsvariante ist Adam Loschek. Der hat einen Marktwert von 2,76 Millionen. Der hat in Freiburg begonnen und hat auch ein Tor erzielt. Also da wäre so ein bisschen der Trend auf seiner Seite.
Ja.
Auf Hoffenheimer Seite finde ich Karabek in Sachen Preis-Leistung top. Der steht bei 2,05 Millionen und bei bisher 2,9 Punkten pro Spiel. Also, und das Ganze erst bei einem Tor. Und seine fünfte gelbe Karte hat er sich auch schon abgeholt. Also der Rest der Spielzeit müsste ja gesetzt sein. Und ja, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja. Nee, kann ich mitgehen. Auch mit Hofmann. Finde ich spannend. Vielleicht nur für ein Spiel, aber diese Denkweise war nicht bei der Nationalmannschaft. Kann sich die ganze Woche speziell auf das vorbereiten, was ihn erwartet gegen die TSG. Dem kann ich schon folgen, ja.
Und da schlagen wir wieder die Brücke zum Anfang. Du sagst, es ist schwierig zu gewinnen für jemanden aus dem Duell. Dann bleibe ich bei einem 2:2.
Ja, ich glaube, in diesem Jahr läuft einfach alles für Leverkusen. Es gibt ein 2:0 gegen die TSG.
Okay.
Nächstes Spiel, Frankfurt gegen Union Berlin. Frankfurt zu Hause, die letzten 4 Pflichtspiele gegen Union, alle gewonnen. 3-mal in der Bundesliga, 1-mal im DFB-Pokal Viertelfinale. Da gab es jeweils einen Erfolg. Insgesamt gab es 17 Duelle zwischen diesen beiden Clubs. Und wer da mit 1-0 in Führung gegangen ist, der hat noch nie verloren. Ja, also noch nie wurde ein Spiel gedreht in dieser Partie. Union kommt aber durchaus wieder mit breiterer Brust unter Bjelica, 21 Punkte geholt in 14 Bundesliga-Partien. Das ist 1,5 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist auf jeden Fall eine Bilanz, die wäre international. Und an den ersten 12 Spieltagen waren es nur 7 Punkte, die Union da geholt hat. Deshalb stehen sie eben nicht weiter vorne, aber unter Bjelica stimmt auf jeden Fall der Trend. Schauen wir aufs Personal. Bei den Frankfurtern Buta fehlt gelb gesperrt, Rode Kalajdzic noch verletzt oder noch beide vermutlich die Saison gelaufen. Also bei Kalajdzic auf jeden Fall, bei Rode sieht es auch durchaus danach aus. Skiri hat Rücken, Larsen hat Oberschenkel, beide sind fraglich, beide sollten aber eigentlich, wenn alles planmäßig läuft, am Wochenende zur Verfügung stehen. Und beide ja die Leute für die Doppelsechs eigentlich bei Frankfurt. Also wenn beide ausfallen, dann wird es schon auch noch irgendwie ein bisschen dünn. Dann muss Dino Topmöller auf jeden Fall irgendwie ein bisschen improvisieren. Dann Hasebe nochmal da spielen darf im Mittelfeld. Oder Tuta hat auch schon mal im defensiven Mittelfeld gespielt. Gina Ebimbe kann da irgendwie spielen. Also da muss er sich was einfallen lassen. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass Skiri und Larsson beide spielen können. Die Frankfurter, wenn man auf die Tabelle schaut, klar, Niederlage in Dortmund tut weh, aber die Ausgangslage für die nächste Europatour, die ist weiter sehr, sehr gut. Nur eben die Champions League, da hätte man vielleicht nochmal anklopfen können, wenn man in Dortmund gewonnen hätte. Da ist der Weg jetzt zu weit. Interessant aus spielerischer Sicht oder wenn wir auf die Aufstellung schauen, Ekitike, der hatte körperliche Rückstände, hat ja selber darum gebeten, dass er nicht in der Startelf steht. Ja, weil die Kraft nicht reicht. Das ist schon außergewöhnlich im Profifußball. Hat jetzt seine körperlichen Rückstände aufgeholt und gilt bereit für die Startelf. Ja, das finde ich gar nicht so uninteressant. Sollte er reinrücken, dann müsste Knauf wohl weichen. Chaibi ist der erste Nachrücker im Mittelfeld. Ansonsten nämlich Mamouche, der dann ein bisschen zurückgezogen agiert, wenn Ekitike reinkommt und dann Mario Götze, der im Moment ja wirklich gut in Form ist. Bei den Berlinern fehlt Schäfer, rot gesperrt, Haberer ist verletzt, Hollerbach musste das Training abbrechen mit einer Knöchelverletzung am heutigen Dienstag, haben wir natürlich noch keine Prognose, müsst ihr also abwarten, ob das was Ernsthafteres ist, hat er zuletzt gemeinsam mit Vertessen gespielt und das gegen Werder Bremen. Da hat man einen 2:1-Sieg einfahren können und hat auch deswegen wenig Grund für Veränderungen. Gerade Aronson und Vertessen sind sehr gelobt worden von Bjelica. Ich denke, Hollerbach, der ist da so ein bisschen ausgeschlossen worden. Volland, der saß auf der Bank gegen Werder, war auch nicht 100% fit. Könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt für Hollerbach wieder in die Mannschaft kommt. unabhängig davon, ob Hollerbach jetzt verletzt ist oder nicht. Interessante Personalie auch auf der rechten Außenbahn. Trimmel hat da gegen Werder den Vorzug vor Juranovic erhalten. Auch das ist ein offenes Rennen. Ja, will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Ich sag mal 50-50, vielleicht sogar kleine Tendenz zu Trimmel, weil er eben bei dem siegreichen Spiel gegen Werder in der Startelf stand. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Frankfurter Seite Gittike. 6,65 Millionen ist der Marktwert. Risiko ist da. Aber warum nicht? Ich meine, der soll ja hoch veranlagt sein. Frankfurt hat vieles in Bewegung gesetzt, um ihn im Sommer als Kolo Muani-Nachfolger präsentieren zu können, um so einen Ringeltausch zu machen mit PSG. Ringeltausch ist es, glaube ich, nicht. Ne? Ringelpiez. Wer ist Ringelpiez mit anfassen, aber ein Ringtausch. Ja?
Ringtausch.
Also. Ja, ist für mich auch sechste Stunde. Also, so ist das. Ja, also ja, auf jeden Fall hat Frankfurt viel versucht, ihn dann im Winter bekommen. Und er kann jetzt noch, konnte noch gar nicht irgendwie zeigen, was er so drauf hat. Vielleicht kommt das noch. Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Dann seid ihr da ganz gut dabei mit dem Preis und ansonsten verliert ihr wahrscheinlich so eine Million oder so an Marktwert, wenn es jetzt nicht Klick macht, mal langsam bei Ekedike. Aber ich würde das Risiko durchaus eingehen, je nachdem natürlich immer, wie euer Kader strukturiert ist. Würde keine sichere Bank dafür abgeben. Außerdem interessant, Pacho, 3,81 Millionen, ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis in der Abwehr. Seit der Winterpause knapp 3 Punkte pro Spiel ohne Tor. Das finde ich ist sehr ordentlich, spielt immer. Das nehme ich mit. Bei den Unionern Kevin Vogt, 2,61, gilt Ähnliches wie für Pacho. Ja, wird euch nicht die Meisterschaft bringen, er macht es aber auch nichts kaputt. Punktet solide, ist günstig. Wo schon mehr Risiko drin ist, das ist Brandon Aaronson. Der hat jetzt gegen Werder getroffen, hat da auch, ich glaube, 12 seiner 31 Punkte, die er in dieser Saison gemacht hat, hat er in diesem Spiel gemacht. 3,16 Millionen ist trotzdem noch ein guter Preis. Auch er gilt als hoch veranlagt und manchmal ist das dann so. Dann brauchen solche Spieler ein bisschen Anlauf, bis sie in Schwung kommen. Finde ich nicht ganz unspannend. Ja, Problem bei ihm ist, er hat echt halt auch viele Spiele, wo einfach Nuller und teilweise sogar Minuspunkte dabei sind. Ja. Aber Hoffnung, wenn ihr ihn holt, ist, dass er die Kurve kriegt.
Also ich finde das auch sehr spannend. Also ja. Gerade was er im letzten Spiel gezeigt hat.
Klar, wenn er jedes Spiel jetzt 12 Punkte macht, dann finde ich ihn auch sehr gut für den Preis. Dann würde ich sogar 3,5 Millionen ausgeben.
Aber auch so, wie er sich präsentiert hat, also ja. von der Robustheit her und von der Zweikampfstärke.
Gut. Nee, du hast recht. Du hast recht, ja. Deswegen sage ich es ja. Ich finde es spannend. Ich sage aber auch nicht, das ist jetzt ein todsicheres Ding. Ja, vielleicht verkriecht er sich jetzt wieder in seinen Kokon und man sieht ihn nicht. Ja.
Die Gefahr besteht natürlich.
Ja. Ne? Aber wir wollen ja immer relativ früh auf so einer Welle reiten. Ja, das wäre also möglich, dass jetzt eine kommt für Brandon Aaronson. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es gibt den nächsten Heimsieg der SGE gegen Union, wenn auch nur knapp. Es gibt ein 2-1 für Frankfurt.
Ich bin bei einem 1-1.
Okay, nächstes Spiel. Borussia Mönchengladbach empfängt den SC Freiburg. Ja, und da haben wir jetzt, bevor wir erstmal zu den Statistiken kommen, haben wir Gewissheit, dass Christian Streich aufhört als Trainer. Oder zumindest erstmal in Freiburg. So ganz ein kleines Hintertürchen hat er sich vielleicht aufgelassen. Also hat noch nicht gesagt, er beendet seine Karriere. Aber sicherlich jemand, den die Bundesliga vermissen wird. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Hat den besten Punkteschnitt aller Freiburger Bundesliga-Trainer. 1,3 Punkte pro Spiel. Seit er in Freiburg an der Linie ist und er war 383 Mal verantwortlich für den Sportclub Freiburg in der Bundesliga. Nur Otto Rehhagel und Thomas Schaaf haben übrigens mehr Bundesligaspiele für einen Verein als Trainer absolviert. Beide übrigens für Bremen. Otto Rehhagel 493, Thomas Schaaf 480.
Das schlägt Erinnerungen.
Ja. Ja, das ist so. Die Grüße gehen Zeit. Auf. Ja, aber Grüße gehen raus an Christian Streich. Ja, ich will das ja nicht zu einer Bremer Show machen, aber wenn wir hier auch mal auf eins sind, ja, dann muss ich ja auch Rehhagel und Schaaf erwähnen. Das muss natürlich. Sein. Also Grüße gehen an Christian raus an Christian Streich. Wir werden ihn vermissen, aber auf dem Soundboard des Communion Podcasts wird er weiterleben, auch als Trainer. Ne? Über die Saison hinaus gehe ich mal von aus. So, jetzt kommen wir zu den Statistiken zum Spiel. Gladbach 11 Mal in dieser Bundesliga-Saison schon eine Führung verspielt, danach 6 Mal unentschieden, gespielt, sogar fünfmal noch verloren. Das ist der deutliche Bundesliga-Höchstwert. Ist auch klar, an welchen Schrauben man drehen muss. Das muss man besser über die Zeit bringen. Und die Freiburger, die kommen auch durchaus mit guten Erinnerungen nach Gladbach. Da sind sie nämlich seit 5 Spielen ungeschlagen. Das hat es zuvor noch nie gegeben für den Sportclub am Niederrhein. Ralf, was müssen wir ansonsten wissen vor dieser Partie im Tabellarisch? Nee, ich will nicht sagen Niemandsland. Die Freiburger sind ja durchaus noch oben mit dabei. Also will ich es gar nicht so labeln. Ja, ich will sie nicht in eine Schublade reinstecken. Sag uns doch einfach mal, wie es aussieht vor Gladbach gegen Freiburg. Halten wir es einfach so einfach.
Ich starte natürlich mit der Heimmannschaft. Die Gladbacher, die, wenn man drauf schaut, die dritte Remis in Folge, die treten ein bisschen auf der Stelle. Beziehungsweise man kommt aus den gefährlichen Regionen da unten auch einfach nicht raus. Man hat zwar noch ein Polster auf Rang 16, aber ja, es müsste dringend mal wieder ein Sieg her. Mitverantwortlich für die schlechten Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit waren die Verletzungen. Jetzt könnte man sagen, wieso, da so viele Verletzte waren da doch gar nicht. Das stimmt, ja. Also 2 der 3 Spieler, die mit Verletzungen herumgeplagen, sind Schwanschara und Ngumu. Beide könnten am Samstag wieder zum Spieltagskader gehören. Der dritte Spieler, und ja, da hat unsere Platte einfach dann auch schon einen Sprung, ist Lasso Plea. Ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich einfach der Unterschiedsspieler bei Gladbach, der ihnen aktuell fehlt. Mal kurz in die Statistik. Mit Plea in der Startelf gab es 20 Punkte aus 17 Spielen. Ohne ihn in der Startelf waren es 7 Punkte aus 9 Spielen. Also er fehlt einfach im Offensivbereich an allen Ecken und Enden.
Ja, und wer hat es schon immer gewusst?
Ja. Du?
Ja, so ist es.
Du? Ja. Aber ich habe ihn auch habe ich ihn in beiden Ligen? Nee, ich glaube, in meiner Heimliga habe ich ihn auch. Also ich warte auch sehnlichst auf seine Rückkehr.
Ja. Ja.
Bei ihm ist aber tatsächlich auch eine Rückkehr in den Kader für dieses Spiel denkbar, habe ich vorhin gerade erst gelesen. Und ganz neu ist, dass Itakura krank aus dem Länderspiel, das nicht stattgefunden hat, zurückgekommen ist. Mehr konnte ich jetzt darüber allerdings noch nicht lesen. Ansonsten gibt es in der Aufstellung noch ein paar offene Positionen. Kapitän und Torwart Jonas Omlin ist wieder zurück. Er hat ein Testspiel mitgemacht, aber Sioane wollte sich jetzt noch nicht ganz festlegen, ob er Nicolas im Tor will lässt oder ob doch Omlin wieder zurückkommt. Das Ganze steht aber wohl eher bei der Frage der Belastungssteuerung. Also soll heißen, über kurz oder lang ist Omlin auch wieder im Tor. Ja, wenn nicht dieses Spiel, dann wahrscheinlich im nächsten.
Ja, ich glaube, ich hatte fast das Gefühl, dass das ursprünglich durchaus mal anders geplant war, weil der Vertrag mit Nicolas wurde ja auch unlängst verlängert. Aber zuletzt hat er auch nicht immer so eine ganz glückliche Figur gemacht. Und dann ist natürlich super zu sagen, oh, jetzt ist unser Stammtorwart wieder fit. So, der wirkt auf mich so ein bisschen so, als würde er halt, solange er schwimmt, ist gut. Und wenn er untergeht, dann kommt der Alte wieder.
Ja, wir können das jetzt nur so deuten, wie
ja,
wir
das ausgesagt haben. Nee. Das ist, also ja, mein gut, Gefühl würde sagen, dass Omlin im Tor steht. Aber ja, wir warten es ab.
Genau. Aktuell nur Ersatz und jetzt auch krank, was immer das damit bedeutet, ist Itakura. In der Viererkette scheinen da tatsächlich Wöber und Elvedi die Nase vorn zu haben. Und auf den beiden Außenpositionen waren zuletzt Leiner, Skelly und Netz gefragt, also 2 der 3 natürlich. Im Mittelfeld dürfte die Frage Kone oder Reitz noch offen sein und der Rest sollte stehen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass keiner von den Angeschlagenen in der Startelf steht und beginnt. Wären dann alles Optionen für Einwechslungen, Joker. In Freiburg, ja, du hast gesagt, Spiel 1 nach der Bekanntgabe, der Streich am Ende aufhört. Und wie Tim letzte Woche schon gesagt hat, ja, kann ich da durchaus mitgehen, dass das nochmal so einen Push für den Saisonendspurt gibt. Außerdem hat man auch keine Doppelbelastung mehr, somit volle Konzentration auf die Bundesliga und die europäischen Plätze. Die sind ja tatsächlich noch in greifbarer Nähe. Also haben es auch schon öfter thematisiert, je nachdem. Punkte.
Macht es wirklich schwierig jetzt im Moment, damit irgendwie rumzurechnen. Ja, das ist schwierig.
Wenn ich in den internationalen Wettbewerb will, einfach alle Spiele gewinnen. Dann brauchen wir nicht rechnen.
Ja. Vielleicht eine Sache, Nachfolgeregelung gibt es auch schon in Freiburg, genau. Julian Schuster hatte mal eine Veranstaltung mit dem Kids Club, der ist Sportclub Freiburg, wo er mit dabei war. Guter Typ. von den 10 Minuten, mit denen ich mit ihm zu tun hatte. Kann ich das als absoluter Insider, kann ich das auf jeden Fall sagen.
Ja, große Fußstapfen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist nicht so einfach. Also wir haben eben über die gesprochen, die mehr Bundesligaspiele hatten, da hat die Nachfolge jeweils zu Problemen geführt.
Ja, es ist ja oft so, dass gerade der Trainer, der ihm nachfolgt, dann ja wieder was Kurzfristiges ist und das dann so 2, 3 Trainer braucht, bis dann mal wieder was Langfristiges kommt.
Ja.
Also, aber wir wünschen ihm natürlich das Beste.
Auf jeden Fall.
Nicht dabei bei den Freiburgern ist Kenneth Schmidt, Tschre und zumindest fraglich Noah Weishaupt. Und Lienhardt, ja, der hatte die Länderspiele vorsichtshalber abgesagt. Da müsste man auch nochmal abwarten. Oder man wollte jetzt einfach nach der längeren Ausfallzeit kein Risiko eingehen. Wenn Lienhardt nicht beginnen kann, dann wird Gulde wieder neben Ginter auflaufen. In der Position des Rechtsverteidigers sollte Sidia die Nase vor Kübler haben. Und ganz vorne haben wir Solai, Höhler und Gregoritsch. Ich würde, ähnlich wie bei Leverkusen, mit Hofmann davon ausgehen, dass hier einfach Höhler startet, weil die anderen beiden bei der Nationalmannschaft unterwegs waren.
Ja, wobei, hast du mitbekommen, was das Gregal gemacht hat für Österreich?
Oh nein, was hat er gemacht? Erzähl's mir.
3 Tore geschossen heute.
Oh.
Unter anderem serviert von Romano Schmid gegen die Türkei. Gab's ein 6:1. 3-mal Gregoritsch.
Ja.
Also, ne, manchmal denkt man dann ja als Trainer auch den Schwung kann er mitnehmen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber es sind ja 2 Positionen.
Ja. Ich wollte es nur gerade mal einwerfen. Hätte ich sowieso bei Gregoritsch gemacht, weil ich es jetzt eben gerade gesehen habe. Ich habe natürlich interessiert geschaut, was Romano Schmid gemacht hat, der, glaube ich, das erste Mal an der Startelf stand bei Österreich.
Ja, okay, da sollte man in seine Überlegungen mit einfließen lassen, ja, durchaus, wenn man so einen Schwung hat. Noch einen Kandidaten habe ich für die Startelf. Er war zumindest immer mit dabei auf verschiedenen Positionen. Merlin Röhl. Hängt immer auch ein bisschen vom System ab, das Streich spielen lässt. Also ein bisschen Außenseiterchancen, würde ich sagen. Meine Spielerempfehlungen auf Gladbacher Seite: Maxi Wöber für 4,38 Millionen, 16 Punkten aus den letzten 4 Spielen und scheint gesetzt. Also wenn er nicht im Zentrum der Viererkette mitspielt, dann rückt er wahrscheinlich nach links raus. Das haben wir auch schon öfters gesehen. Ansonsten Player, der steht bei 7,32 Millionen, klar. Er ist, wie vorher gesagt, mit 7 Toren Gladbachs bester Torschütze und holt im Schnitt auch wegen seiner Tore und Torbeteiligungen 5 Punkte pro Spiel. Und sobald er wieder spielt und ein gutes Spiel dabei ist, sind wir gleich wieder im 7-8-stelligen Bereich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, es kann 8-stellig, 9-stellig ausgehen.
Ja. Ganz genau.
Arnautovic weiß es immer einfach.
Auf Freiburger Seite gehe ich mit dem Namenskollegen Müller und sage Litz Doan. Gute Form, seit er vom Asia-Cup wieder zurück ist. 2 Tore, 21 Punkte, 3,74 Millionen, kann man machen. Fast noch interessanter finde ich den angesprochenen Merlin Röhl mit seinen 2,26 Millionen. Aktuell nicht gesetzt, wie gesagt, aber variabel einsetzbar und ich finde ihn super interessant. Wenn ihr einen Übergang habt, wo ihr Spieler mit in die neue Saison nehmen könnt, denke ich, ihm wird auch die Zukunft gehören. Seine rote Karte hat ihn nochmals 12 Punkte gekostet, was den Schnitt stark nach unten zieht. Aber wenn man das Spiel mal rausrechnet, kommt er auch auf 2 PPS. Wie gesagt, nicht überragend, aber für seine erste Saison mit regelmäßigen Einsätzen ein sehr solider Wert. Und da habe ich einfach die Fantasie, dass da in Zukunft noch mehr geht.
Ja, absolut. Und auch Röhl übrigens getroffen für die Nationalmannschaft, in dem Fall für die U21.
Na, siehste.
Ja.
mein Tipp, gleich ein 1:2, quasi die Freiburger starten ihre Streichabschiedstour mit einem Sieg.
Ich finde das so schwierig, dieses Spiel zu tippen, weil Gladbach weiß man einfach nicht, was man da irgendwie erwarten kann. Ich gehe hier mal mit dem 1:1. Ja, aber es ist eher, weil ich so weiß, auch ich weiß es nicht. Tippe ich mal nur entschieden. Ja. Tiefere Insights habe ich da nicht. Nächste Partie, der SV Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg. Die Bremer zuletzt, ja, hingen sie durch, viermal in Folge nicht gewonnen, dreimal in Folge verloren, aber gegen Wolfsburg seit dem Wiederaufstieg ungeschlagen. Letzte Saison gab es zu Hause ein 2:1 Heimsieg, der war in einer ähnlichen Situation, als man wieder Gefahr lief, hinten reinzurutschen. Damit hat man sich die Brust gelöst und auswärts hat man zweimal 2:2 gespielt. Also Ole Werner in der Bundesliga noch nie verloren gegen den VfL Wolfsburg, die generell seit 11 Bundesligaspielen sieglos sind. 6 Remis, 5 Niederlagen. Das ist die längste Negativserie für den VfL innerhalb einer Saison. Heißt auch, Niko Kovac ist weg, haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Also wer das nochmal nachhören möchte, der ist herzlich eingeladen im Podcast von letzter Woche. Ich glaube, alles, was wir da gesagt haben, kann man auch jetzt noch so ziemlich unterstreichen. Ralf Hasenhüttl ist also der neue Coach. 2015 mit Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen, hat dann auch den Klassenerhalt geschafft mit Ingolstadt und dann war er 2 weitere Jahre bei Leipzig, wo er 2. und 6. war. Das war dann nicht gut genug und dann musste er gehen. Das waren so die Stationen von Ralf Hasenhüttl. Schauen wir aufs Personal. Vielleicht eine Sache noch, Ralf. Mir ist das ein bisschen unangenehm. Ich habe eben gesagt, Polen ist die 32. Mannschaft, ne? Aber noch haben wir ja nur 24 Mannschaften bei der Europameisterschaft. Also ist Polen die 24. Mannschaft, die dabei ist. Ja. Das,
ich verzeih dir.
Ich habe nicht richtig drüber nachgedacht, weil deswegen haben wir diesen komischen Modus, dass dann irgendwie noch die Gruppen Dritten teilweise weiterkommen, wenn der Mond richtig stand und so. Das ist, ich finde ja diesen Modus sowieso nicht so doll. Ja, ja, dann wirklich lieber, dann kommen die 8 Mehrmanns auch nicht mehr. Dann ist auch egal. Dann kannst du wenigstens irgendwie 4er-Gruppen machen, die ersten 2 kommen weiter. Das ist eine saubere Lösung. Aber okay. Anderes Thema. Ja, kommen wir zum Werder-Personal. Weiser, Stay und Lienen, alle gelb gesperrt. Ja, also Daniel Schlager hat wirklich eine rundum sehr gute Leistung gezeigt da bei Union Berlin. Alle 3 fehlen, gesperrt. Stark und Kownacki sind verletzt. Bitter bei Kownacki, wirklich Testspiel gegen Hannover, was Werder wirklich ganz knapp nur mit 1:3 verloren hat. Also kann man mit Sicherheit viele positive Aspekte auch wieder dann mit rausziehen aus diesem Spiel. Ja, und Kownacki hat sich an den Oberschenkel gefasst und dann wie ein geprügelter Hund, ja, den Kopf gesenkt in die Kabine gegangen. So diese Enttäuschung nach irgendwie 20 oder 25 Minuten. Jetzt war er mal wieder, hat mal wieder Gefühl dran, an Einsatzzeit vielleicht nochmal irgendwann zu starten. Und ja, also ist diese Verbindung, die im Sommer so gut angefangen hat, mit einer wirklich erstklassigen Vorbereitung, ja, es scheint einfach nichts zu werden. Jinma ist angeschlagen, im Moment nur im individuellen Training, soll aber eine Vorsichtsmaßnahme sein. Also gehen wir davon aus, dass er am Wochenende zur Verfügung steht. Aber, kleines Aber gibt es trotzdem, das war vor dem Hoffenheim-Spiel auch so und dann ist er nur von der Bank gekommen, wenn er in der Woche angeschlagen war. Also das ist, sollte einem zumindest mal zu denken geben. Also ja, ich habe die Situation schon angesprochen in der Liga. Im Moment sieht alles noch komfortabel aus mit den 11 Punkten Vorsprung auf Mainz. Aber nach dem Wolfsburg-Spiel geht es auswärts nach Frankfurt, dann nach Leverkusen und dann kommt der VfB Stuttgart. Also lieber mal vielleicht doch einen Punkt holen, mindestens einen gegen Wolfsburg. Und ich wage mal die These, wenn es ein Team aus dem gesicherten Mittelfeld noch schaffen kann, doch noch mal richtig in Nöte zu geraten, dann ist es Werder. Ja, also da ist im Moment auch bei diesem Testspiel, das ist ein zusammengewürfelter Haufen, hat man das Gefühl. Also es ist ein bisschen schwierig. Ja, immerhin, Schmied kommt nach Sperre zurück, der also überzeugt hat bei beiden Länderspielen, heute und auch schon am Wochenende, sehr gelobt worden von Ralf Rangnick. Friedel und Pieper sind wieder mit dabei. Friedel ist diese Woche ins Training eingestiegen. Pieper hat immerhin eine Halbzeit gespielt gegen Hannover. Startelf wird an der Fitness hängen. Also sowohl Malatini als aber auch Anthony Jung, der wirklich eine gute Phase hatte und jetzt aber ebenso wie Malatini durchhängt. Und wenn 2 der 3 Leute in der Dreierkette durchhängen, dann wird es echt ein bisschen schwer. Ja, also normalerweise Friedel und Pieper und Velkovic in der Mitte, das ist, glaube ich, im Moment das Beste. Wobei Friedel hat ja in der Mitte gespielt vor seiner Verletzung, also auch gut möglich, dass wir diese Variante sehen. Kann ich noch nicht einschätzen. Da muss man wirklich abwarten, was Ole Werner Donnerstag auf der Pressekonferenz sagt, ob Friedl auch schon wieder sogar ein Kandidat ist für die Startelf. Er stand heute Dienstag erstmals wieder mit den Kollegen auf dem Platz. Agu ist klar, der wird rechts für Weiser spielen, den Mann dann auf der linken Seite. Alvero, ziemlich sicher, wird er auf der 6 spielen. Da wurde schon so angedeutet beim Test gegen Hannover. Ja, oder halt Christian Groß, ne? Aber dann laufe ich endgültig amok. Also das kann eigentlich nicht passieren. Bittencourt auf der 8 neben Schmid, das ist die wahrscheinliche Variante. Wollte Made statt Bittencourt wäre eine andere, etwas offensivere Variante. Oder vielleicht sogar Cater, der hat jetzt bei dem Testspiel gegen Hannover gespielt. Er hat jetzt nicht wahnsinnig Werbung gemacht in eigener Sache, aber ich sag mal so, Bittencourt hat auch gespielt. Mir hat Cater besser gefallen als Bittencourt. Ja, die Latte hing nicht hoch, aber ja. Alvero war auf jeden Fall von den drei der Beste. Der hatte zumindest auch mal ein paar gute Aktionen, aber auch echt nicht nur. Ja. Wer vielleicht der heimliche Gewinner ist, dieses Testspiel, Hansen Aröhn, noch gar keine Rolle gespielt. Und bei ihm ist es so, Ralf, U21 bei Norwegen, 2 bärenstarke Spiele gemacht. Also da hat er geknipst und vorbereitet. Vielleicht, ja, bringt ihn das zumindest mal, dass sein Bundesliga-Debüt ansteht.
Ja, also wenn noch jemand dafür bekannt ist, dass er mal jungen Spielern, die ihm Aufwindschaß gibt, dann doch Ole Werner.
Absolut, absolut. Ja, ja. Ja, gut. Ich wollte es nochmal gesagt haben, weil eben ja wirklich mit Stay und Lean 2 arrivierte Kräfte ausfallen. Auf Wolfsburger Seite Wimmer mit dieser komischen roten Karte, wo Wolfsburg auch noch Einspruch eingelegt hat gegen die Sperre, aber die wird jetzt hart Bestand. Aber immerhin, die Woche danach darf er wieder mitmachen. Ein Spiel muss er aussetzen. Ein Metscher, ganz bitter, bis auf Weiteres, ohne Lukas Metscher hat sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Also letzte Woche haben wir ihn noch als Kandidaten, der profitieren könnte von einem Trainerwechsel, angesprochen. Das hat sich jetzt erledigt, hat sich sofort wieder verletzt. Und es wird sogar gemunkelt, dass die Saison gelaufen ist. Ja, also das müsste schon eine relativ heftige Muskelverletzung sein. Wolfsburg hat erstmal geschrieben, dass er bis auf Weiteres nicht mit dabei ist. Castells ist von der Nationalmannschaft abgereist mit Schulterproblemen. Also wenn der Torhüter, genau wie Gregor Kobel, ja, du brauchst einen Torwart, der so ein bisschen stabil ist, eigentlich ein super, super Keeper. Das gilt für Castells. Hat wieder seine Malessen, weiß man nicht, ob er spielt. Ich meine, er sollte sich da vielleicht mal richtig auskurieren. Ja? Perwan, ja, die österreichische Bahnschranke, wie er auch genannt wird, ja, wenn er das Tor gesehen hat da gegen Augsburg, würde ich lieber sehen als Castells. Jonas Wind, Oberschenkelprobleme, auch abgereist von der Nationalmannschaft, auch wieder in Wolfsburg, fraglich für diese Partie. Das sind die Fragezeichen, aber ansonsten gibt es im Prinzip nur Fragezeichen. Ich will auch gar nicht groß spekulieren, wie Hasenhüttl jetzt sein Team aufstellt. Ich habe da jetzt nicht die großen Insights. Ich denke mal, gegen Ende der Woche werden die Kollegen, die näher dran sind, da vielleicht schon mal ein bisschen was auf den Tisch packen. Vielleicht wird sich Hasenhüttl auch bei der vermutlich Donnerstag anstehenden Pressekonferenz dazu äußern. Und dann kann man ein bisschen mehr sagen. Also ich würde sagen, das ist, also meine Achse, mit der ich rechne, bei Hasenhüttl besteht aus Mähle, Lacroix, Arnold, Paredes und Wind. Das sind die, wenn sie fit sind, das gilt jetzt für Wind, wo ich davon ausgehe, dass die spielen würden. Ja, aber selbst bei Wind kann man sagen, der war zuletzt draußen. Ich glaube halt, wenn ein neuer Trainer kommt und er sieht, ein Spieler war in dieser Saison schon extrem wichtig und erfolgreich für diese Mannschaft, dass er das versucht, wieder rauszukitzeln. Ja, aber auch da sind wir schon im leichten Bereich der Spekulation. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Alvero, ich habe ihn zuletzt immer mal genannt. Ich bin jetzt gespannt. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass dieses Testspiel gegen Hannover mich ein bisschen ernüchtert hat, dass er vielleicht doch nächstes Jahr noch nicht Weltfußballer wird. Vielleicht zu Top 10 dann nur. Er hat in den Bundesligaspielen besser ausgesehen als in dem Test gegen Hannover. Ja, also trotzdem glaube ich, dass er spielen wird. Für 2,6 kann man das machen. Marco Friedl auf jeden Fall. 2,37. Da ist nur eine Frage der Fitness. Ja, ich glaube fast, du hast gesagt, wenn jemand einen jungen Spieler reinwirft, wenn jemand einen nicht fitten Spieler reinwirft nach einer Verletzung, ja, dann auch Ole Werner. Das haben wir bei Naby Keita gesehen, da, als er da spielen musste gegen Hoffenheim und sich sofort wieder verletzt hat. Und ja, ich hoffe, Friedel verletzt sich nicht, aber ich halte es auf jeden Fall, selbst nach langer Pause und er steigt Dienstag ins Training ein, kann ich mir gut vorstellen, dass er Samstag beginnt, eben auch, weil die Alternativen im Moment schwächeln. Amos Pieper, 1,3 Millionen reingehen. Hansen Aröhn, warum nicht? 720.000. Ja, einfach mal machen. Ich fand ja von dem, was ich auf YouTube gesehen habe, dass er mir noch nicht bereit wirkte für den Herrenfußball, wie man das immer sagt, ne? Übergang zwischen U19 und dann den Senioren ist oft der schwierigste Weg. Aber wenn er jetzt bei der U21 überzeugt, da sind ja auch schon körperlich ausgereift alle. Warum nicht? Warum nicht mal spekulieren? Auf Wolfsburger Seite sowieso die günstigen letzte Woche, haben wir da ausführlich drüber gesprochen, hat sich im Prinzip bei mir nicht groß verändert. Meine Favoriten im Moment, Thiago Tomasch für 1,64 Millionen, Asta Wrangs 1,49, Maxence Lacroix, weil ich glaube, er behält seinen Stammplatz und könnte mir vorstellen, dass es einen Schub gibt für Wolfsburg, der auch punktemäßig nicht, sich niederschlägt. 3,46 finde ich dann noch einen guten Preis. Maxi Arnold, letzte Woche empfohlen, ist schon wieder um eine halbe Million angestiegen, aber 7,1 Millionen, finde ich, kann man trotzdem noch machen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass das Hasenhüttl die Sache geregelt bekommt. Und leider glaube ich, dass es so kommen wird und Werder verliert das vierte Spiel in Serie mit 2-1.
Ja, mein Tipp ist ein 1-3. Also ich denke auch, dass es einen Trainereffekt gibt bei Wolfsburg und ja, leider spielen sie gegen dein Werder.
Ja, aber im Moment ist, glaube ich, egal, gegen wen Werder spielt. Also sie finden Wege, sich selber zu schlagen. Ja, auch das ist eine gute alte Vereinstradition. Gehen wir rein ins Samstagabend-Topspiel. Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund und trotzdem ist irgendwie, es ist nicht dasselbe wie in den letzten Jahren. Ist das erste Mal, glaube ich, seit 14 Jahren, dass dieses Spiel in der Rückrunde stattfindet und nicht einer der beiden Mannschaften auf 1 steht in der Tabelle. Das hat natürlich dann nochmal irgendwie eine andere Brisanz. Ja, das ist einfach so. Die Bayern übrigens seit 10 Bundesligaspielen gegen Dortmund ungeschlagen. 9 Siege, 1 Remis. Das ist natürlich eine herausragende Bilanz. In München zuletzt 9 Siege in Folge gegen den BVB. 37 Tore erzielt in diesen 9 Spielen. Also im Schnitt über 4 pro Spiel. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man noch dazu nimmt, dass der BVB gegen die aktuelle Top 5 der Tabelle kein Spiel gewinnen konnte in dieser Saison, nur 1 von 12 möglichen Punkten geholt hat aus diesen direkten Duellen, dann lässt das nichts Gutes erahnen für dieses Spiel, aber auch für die nächsten Partien. Wir haben es ja schon angesprochen, als wir die Frage der Woche beantwortet haben, wie schwer das Programm des BVB ist, was jetzt auf sie zukommt. Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, 4 der nächsten 5 Gegner. So, Ralf, deine Aufgabe jetzt. Du präsentierst uns, was wir wissen müssen vor dem Spiel Bayern gegen Dortmund, das irgendwie sich nicht so kribbelig anfühlt wie in den letzten Jahren. Oder ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, es ist schon ein bisschen langweilig, wenn die Bundesliga so langweilig ist, wenn da dauernd einer so vorne steht die ganze Zeit. Das macht mir jetzt keinen Spaß, muss ich schon sagen.
Nee, als Bayern-Fan hat man da, nee. Ne, findet man, die Vereine sollten zwangsabsteigen.
Ja. Sowas machen. Aber du hast schon recht. Also, Situation ist schon seltsam. Also auch bei Bayern, man ist 2 Punkte besser als in der letzten Saison. Steht aber halt 10 Punkte hinter den alles überragenden Leverkusen. Ja, so richtig viel falsch hat man dann also nicht gemacht. Also auch wenn spielerisch natürlich in der Zwischenzeit nicht ganz so lief. Aber naja, aber trotzdem mit der Bekanntgabe, dass Tuchel zum Saisonende nicht mehr Bayern-Trainer ist, das scheint irgendetwas freigesetzt zu haben. Also man hat ja gegen Lazio, gegen Mainz und gegen Darmstadt jeweils überzeugend gewonnen. Und ja, will man sich zumindest nicht vorwerfen lassen, dass man nicht da ist, wenn Leverkusen doch mal stolpert. Ja. Außerdem, denke ich schon, dass das Ziel Champions League auch dafür sorgt, dass eine gewisse Spannung noch in der Mannschaft ist und die muss man halt einfach in der Bundesliga aufrechthalten. Außerdem Stuttgart ist auch nicht so weit weg von den Bayern, also man kann sich auch nicht so viel erlauben, wenn man auf Platz 2 bleiben will. Von daher, ja, man scheint sich so ein bisschen zusammengerauft zu haben, ein bisschen gefunden zu haben und jetzt läuft es eigentlich ganz okay. Also diese Ankündigung, dass Tuchel auf keinen mehr Rücksicht nehmen muss, hatte man ja anfangs die Befürchtung, dass er, ob es dann nicht gleich besser wäre, wenn er ganz geht, wenn er da jetzt auf nichts mehr Rücksicht nimmt, aber das Ganze scheint sich da einfach jetzt auch stabilisiert zu haben.
Ja, das ist korrekt und ich habe vor allen Dingen, eigentlich war die durchgehende Meinung, so was ich gesehen habe, dass Tuchel es nicht schafft bis zum Saisonende. Und das würde jetzt schon fast ausschließen, dass er noch gehen muss. Also, ja, wüsste jetzt nicht, welches Szenario da eintreten müsste oder welches realistische Szenario. Ja, wenn sie jetzt 5-mal Folge verlieren, dann vielleicht doch, aber ja.
Ja, also ich denke auch, die eine oder andere Niederlage in der Bundesliga, sollte sie noch kommen, wäre noch zu verschmerzen. Es ist einfach der einzige Titel, der noch geholt werden kann, ist die Champions League. Mit ein bisschen Glück kann das funktionieren. Also ich denke, da wird einfach der Fokus drauf liegen, dass man sagt, wenn der mit 2-1-5 also verliert gegen Arsenal, dann kann es schon auch sein. Aber ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass da noch groß was passiert.
Ja.
Personell, ja, gibt es mit Bournassin und Sacha Boye zwei sichere Ausfälle und ich glaube auch Manuel Neuer ist schon relativ sicher für das Wochenende raus. Da würde dann natürlich Ulreich für ihn reinrücken. Daneben gibt es noch ganz viele Fragezeichen. Ja.
Ich wollte gerade jetzt nur noch mal einen kleinen Exkurs machen zur Nationalmannschaft, weil ja sowohl Tim als auch ich, als auch du, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Manuel Neuer hinten als Nummer 1 haben. Und ich fand auch Ter Stegen heute wieder extrem unsicher. Also da waren ein, zwei Situationen dabei, da kommt er irgendwie zögerlich raus in dem einen Ding, dann wehrt er so einen harmlosen Ball irgendwie so komisch zur Seite ab. Ja, also irgendwie ist er nicht ganz zu Hause im DFB-Team bei Ter Stegen.
Gegen Frankreich hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Da hat er, glaube ich, eine Situation auch sehr gut entschärft von Mbappé, wo er stehen blieb. Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht, also es ist eine Diskrepanz zwischen Verein und DFB. Also
ja, das nur mal kurz, weil wir gerade über Neuer gesprochen haben, fiel mir das ein.
Genau.
Das kann nur loswerden.
Weitere Fragezeichen oder ja, wo man noch nicht genau weiß, was Sache ist. Wir haben Rafael Guerrero, dann haben wir Pavlovic, wir haben Sané und Kane, die alle wackeln. Guerrero hat den kleinen Muskelfaserriss, Pavlovic eine Mandelentzündung, Sané hatte auch was Muskuläres und Kane am Sprunggelenk. Ich glaube, Kane ist auch vorzeitig zurückgereist von der Nationalmannschaft. Ich denke, den wird man schon fit bekommen für das Spiel. Und ja, aber klar, es ist jetzt auch noch früh in der Woche. Man muss halt einfach schauen, was sich da im Laufe derselbigen noch so entwickelt. Alle sind natürlich auch Startelf-Kandidaten, klar, das waren jetzt immer die angefangen haben. Aber für jeden würde auch eine 1-zu-1-Vertretung bereitstehen, zumindest von der Position her. Davis wäre für Guerrero derjenige, der reinkommen würde. Leimer für Pavlovic, Gnabry oder Coman für Sané und ja, Choupo-Moting vielleicht sage ich jetzt mal für Kane, weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, da irgendwas umzustellen, um nicht unbedingt Choupo-Moting bringen zu müssen, wenn man nicht auf den Stoßstürmer setzt.
Glaubst du, wenn beide fit sind, spielt Guerrero und nicht Davis?
Wenn Tuchel so ein bisschen denkt wie ich, und ich gehe davon aus, dass der so denkt wie ich, dann müsste er jetzt sagen, ja, so ein bisschen ausgerechnet Faktor als Rückkehrer und ich würde ihn bringen.
Okay, ich würde Davis bringen wegen Tempo vom Malen, aber das ist jetzt nur so, vielleicht sagt er, ist egal, die kommen nicht nach vorne.
Vielleicht geht auch beides, wenn er sagt, er stellt Guerrero, also wenn Pavlovic nicht kann,
klar,
könnte er anstelle für Leimer auch Guerrero ins Mittelfeld stellen. Ja. Das wäre auch eine Option.
Ja.
Damit er ihn auf dem Platz hat, wenn er ihn da haben will.
Mein Gefühl würde sagen, dass Davis spielt, aber einfach, weil er für meine Begriffe da besser zum Tempo passt, was Dortmund dann über außen mitbringt. Aber ja, vielleicht sieht Tuchel es anders und sieht es so wie du, ne? Dass Guerrero gegen die alten Kollegen natürlich besonders heiß ist. Ja.
sagen wir so, wenn beide fit sind, ist beides denkbar. Bei Dortmund geht der Trend aktuell nach oben, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Und es ist im Kampf um Platz 4 mit Leipzig auch dringend nötig. Von daher kommt das Duell gegen die Bayern eher zu einer sehr ungünstigen Zeit. Du hast gesagt, die schauen eigentlich nie wirklich gut aus. Wenn es noch in Bayern, in München ist, dann wird es immer sehr schwierig. Fehlen gegen seinen Ex-Club wird auf jeden Fall Marcel Sabitzer, der ist rot gesperrt noch. Bensi Baini hat die Länderspielreise mit einer Knieverletzung abgebrochen. Hier gibt es noch keine weiteren Infos. Gregor Kobel wackelt auch noch. Klar, wenn er ausfällt, ist Mai im Tor. Ansonsten steht das Team vom BVB eigentlich. Innenverteidigung ist vielleicht noch die Frage, ob Hummels und oder Süle, ein Klassiker. Rechts hinten dürfte Ryerson anstelle von Wolf beginnen. Und gegen Frankfurt hat Reus als offensive Variante Sabitzer ersetzt. Ich denke mal, gut möglich, dass Terzic hier auf Metscher oder Özcan als defensivere Variante setzt. Sancho sehe ich eigentlich wieder in der Anfangself, wahrscheinlich für Adeyemi.
Was dann auch durchaus zur Folge haben könnte, natürlich, dass Malen auf der linken Seite spielt. Also meistens hat Malen rechts gespielt. Ich habe das nochmal angeschaut, aus anderen Gründen heute in dieser Saison. Aber möglich, wenn Sancho über rechts kommt, dass dann Malen auf die linke Seite geht. Wenn Adeyemi spielt, ist es auch egal, ob Malen oder Adeyemi, die sind halt beide sauschnell. Ne? Sancho ist halt eher noch jemand, der nicht dieses brutale Tempo mitbringt. Da würde dann Guerrero für meine Begriffe dann besser passen. Zumindest besser passen als gegen die Flinken.
Ja, gebe ich dir recht, ja. Okay, Spielempfehlung. Auf Seiten von Bayern habe ich dieses Mal ungewohnterweise gleich 3 Spiele im Portfolio. Zum einen Leon Goretzka, der hat jetzt eine etwas andere Rolle im System bei Tuchel, die ihm sichtlich gut tut. Er lässt sich ein bisschen mehr fallen, baut von hinten mit auf. Außerdem ist er mit Sicherheit auch angestachelt, weil er für die Länderspiele jetzt nicht nominiert wurde und will sich da mit Sicherheit auch zeigen. Er liegt bei 11,93 Millionen und bei 124 Punkten und ich gehe davon aus, dass da jetzt im Endspurt noch einige mit dazukommen werden. Außerdem könnte man sagen, ja, Eric Dier, der einfach bockkonstant seinen Stiefel da herunterspielt und solide 3-4 Punkte im Spiel einfährt. 6,38 Millionen, nicht unbedingt günstig, aber wenn man Bayern-Spieler eben bei sich im Kader haben will, dann ist er eine gute Alternative. Ja. Und Rafael Guerrero mit 6,65 Millionen wäre für mich, wie gesagt, mit dem ausgerechneten Faktor auch einer, den ich im Auge behalten würde. Und falls er fit ist, würde ich ihn auf jeden Fall mit aufstellen. Auf Dortmunder Seite würde ich einen empfehlen, der dieses Mal noch gar nicht dabei ist, nämlich Marcel Sabitzer. Wenn sein Vertreter gegen Bayern jetzt keine 2 Tore macht und dann wird er mit Sicherheit auch wieder in der Startelf als Stammspieler zurückkehren. Er punktet einfach sehr konstant gut. So 3-5 Punkte kann man von ihm locker erwarten pro Spiel und das für 5,63 Millionen, was er aktuell kostet. Also ich habe ihn mir in der Podcast-Liga schon letzte Woche für 1 Million teurer geholt. Denke, dass er nach dem Spiel dann einfach wieder da anknüpft, wo er aufgehört hat.
Ja, finde ich gut.
Und mein Tipp, wie soll es anders sein? 4-1 für die Bayern.
Ja, kann ich auch kurz machen. Also 3-0. Ja, Bayern können doch noch nicht bei der Champions League sein. Und Dortmund ist da ja auch noch vertreten, aber es ist ja noch gar nicht. Nächste Woche ist Pokalwoche. Ich wüsste nicht, was der Hoffnung macht. Gehen wir stattdessen mal rein in den Sonntag, Ralf, und da empfängt der FC Augsburg den ersten FC Köln. Die Augsburger haben die letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen, das übertrifft nur Leverkusen, die haben die letzten 7 Partien gewonnen. Diese beiden Teams sind die einzigen, die 12 Punkte eingefahren haben aus den letzten 4 Partien. Das ist bereits eingestellter Vereinsrekord für die Augsburger. Die einzige andere Siegesserie, die so lang war, gab es 2014-15 unter Markus Weinzierl. Jetzt kann der Rekord also gebrochen werden. Dazu müsste der FC geschlagen werden. Die haben zuletzt aber sehr gut ausgesehen, wenn es gegen Augsburg ging. Letzten 4 Partien gegen die Fuggerstädter nicht mehr verloren, 10 von 12 möglichen Punkten geholt. Also das ist auf jeden Fall etwas, was dem FC Hoffnung macht. Und eine andere Sache, da kommen wir jetzt bei den Personalien dazu. Denn Demirovic fehlt, gelb gesperrt, der Kapitän und auch der Kopf und das Herz dieser Augsburger Mannschaft. ist nicht mit dabei gegen die Kölner. Framberger, Dorsch und Oxford fehlen außerdem verletzt. Gumni hat Knieprobleme, Bauer ist derzeit krank, beide nicht im Training, da müssen wir die Woche abwarten, beide keine Kandidaten für die Startelf. Die Augsburger nach diesem Zwischenspurt von 4 Siegen, ganz reelle Chancen auf den Europapokal, ja, wenn wir davon ausgehen, dass Platz 7 mindestens reicht, dann ist das durchaus realistisch. Da tut natürlich die Sperre für Demirovic weh. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch, wenn man sagt, man hat den Anspruch, den FC schlägt man auch ohne Demirovic und dann ist er wieder dabei, sagen, das ist nicht der verkehrteste Zeitpunkt, ja, wo er fehlen kann. Geht es in die Hose, dann muss man es genau andersrum analysieren. Beljo oder Michel, das sind diejenigen, die ihn ersetzen sollen. Augsburg hat getestet gegen Fürth. Offensichtlich kann man als Bundesligist Testspiele gegen Zweitligisten auch gewinnen. War mir nicht bekannt. 4-1 für den FCA. Keiner der beiden hat getroffen. Dafür hat Winterneuzugang Pep Biel getroffen. Der hätte also vielleicht sogar Außenseiterchancen, obwohl er kein klassischer Stürmer ist, sondern eher offensiver Mittelfeldspieler oder Flügel, über einen offensiven Flügel kommt. Vielleicht Außenseiterchancen, die Stelle von dem Posten von Demirovic einzunehmen. Ich persönlich rechne aber mit Beljo. Auf der anderen Seite beim FC, Diehl und Uth nicht mit dabei. Uth immerhin wieder im individuellen Balltraining. Und jetzt hat Timo Schulz gesagt, dass er hofft, dass er im Saisonendspurt noch auf Uth zurückgreifen kann. Also das ist auf jeden Fall was, womit ich jetzt nicht unbedingt nochmal gerechnet hätte in dieser Spielzeit. Und klar ist Uth dann auch ein Hoffnungsträger. Also wir haben es in den kurzen Zeiten gesehen, die er auch immer wieder bekommen hat, dass er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist. 430.000 ist im Moment sein Marktwert. Ich würde ihn mir mal auf Halde holen. Es ist ein Riesenrisiko dabei, dass er überhaupt kein Spiel mehr macht. Aber dieses Risiko sind halt 430.000. Ja, das ist überschaubar. Und wenn er dann doch nochmal zurückkommt im Endspurt, dann kann er sogar nochmal ein kleiner Unterschiedsspieler sein. Zumindest, wenn man das gegen seinen Marktwert anrechnet. Also Uth auf jeden Fall interessant. Noch niemand, wo wir jetzt kurzfristig davon ausgehen, dass er wieder spielen kann. Wichtiger wäre es, dass Finkgräfe wieder zur Verfügung steht. Der hat Rückenprobleme, ist fraglich für diese Partie. Gibt den 1:1 Ersatz mit Paccarada, sollte Finkgräfe ausfallen. Hat man jetzt im Moment nicht so das Gefühl, dass das wirklich die geilste Variante ist. Hat gegen Leipzig gespielt, war da überfordert. Ja, jetzt ist vielleicht Augsburg nicht Leipzig, aber er hat auf jeden Fall keine Eigenwerbung betreiben können. Ansonsten aus Kölner Sicht, Ljubicic ist wieder fit, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich rechne damit, dass er für Husin Basic reinkommt, also neben Martel auf die Doppel-6. Theoretisch könnte er auch weiter in der Offensive und dann Meiner oder Kainz ersetzen, auch das ist möglich. Aber ich würde ihn am liebsten sehen eigentlich im Zentrum. Und dann vorne wieder mit Selke, der jetzt auch wieder bei 100% ist. Das war er gegen Leipzig noch nicht, das hat Schulz auch deutlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass Selke derjenige ist, der für Meiner reinkommt oder aber auch für Kainz. Ja, ich persönlich würde, glaube ich, eher Meiner streichen, aber okay, und dass wir dann Selke vorne drin sehen, Adam ja ein bisschen zurückgezogen, Kainz über links, Alidou über rechts, das ist so, wie ich die Kölner Offensive erwarte. Ganz interessant, Rechtsverteidigerposition, Schmitz und Carstensen machen den Trainer nicht froh, beide nicht, und da könnte es jetzt die Variante geben mit Jan Thielmann als Rechtsverteidiger. Timo Schulz hat gesagt, er traut ihm das zu. Thielmann sicherlich jemand, der mit seiner Art, emotionalen Art, auch dieser Mannschaft gut tun würde, wenn er nicht über die Grenzen hinausschlägt, wie das gegen Leverkusen der Fall war, als er eben diese frühe rote Karte gesehen hat, ist jetzt wieder spielberechtigt. Ja, also ich rechne fast damit, dass Team mal Rechtsverteidiger spielt. Was hat der FC noch zu verlieren? Warum nicht? Ja, also Carstensen und Schmidt sind die Lösung nicht. Das hat die Saison für meine Begriffe bis jetzt doch relativ gezeigt. Ja, der Schmitz hatte der Kölsche Cafu, ja, wie er genannt wurde, eine Hochphase unter Steffen Baumgart, da kann er nicht dran anknipsen, und Carstensen finde ich einfach immer ein Schwachpunkt im Kölner Spiel. Ja. Ich fände es spannend. Ja, die Flügelzange, Thielmann, Finkgräfe ist natürlich schon auch ziemlich nach vorne gedacht, aber ich rechne fast damit, dass wir es sehen werden in Augsburg. Ne? Nur mal für den Hinterkopf. Thielmann aber schon relativ teuer im Marktwert. Wäre dann was mir dann 2,47 Millionen ist der Marktwert, ist als Stürmer einsortiert bei Comunio. Hat bislang nicht wirklich gut gepunktet in dieser Saison, wobei man fairerweise sagen muss, minus 12 Punkte beim Spiel gegen Leverkusen, die schlagen natürlich deutlich ins Kontor. Aber Thielmann wäre mir im Moment zu teuer. Auch wenn ich sonst ja durchaus viel von ihm halte. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Augsburger Sicht. Bellio für 1,27 Millionen würde ich machen, wenn er der Demirovic-Vertreter ist, Heimspiel gegen den FC. Das ist auf jeden Fall was, wo ich damit rechne, dass es da durchaus Punkte geben kann. Ljubicic auf Kölner Sicht mittlerweile der Marktwert runter auf 1,79 Millionen. Da würde ich noch reingehen. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht verloren. Selbst bei Paccarada, zumindest aus Comunio-Sicht, habe ich die Hoffnung nicht verloren. Standardschütze, sollte Fink Grafe nicht rechtzeitig fit werden, ist er für 530.000 interessant und Davy Selke 4 Millionen. Er muss in dieser Mannschaft spielen und da ist er mit 4 Millionen noch gut eingepreist, wie ich finde. Und ich sage, der FC holt zumindest einen Punkt. Es gibt ein 1-1 in Augsburg.
Ja, also eigentlich müsste Köln gegen eine Augsburger Mannschaft ohne Demirovic tatsächlich gewinnen, aber das würde auch ein bisschen so meine Top 3 konterkarieren, deswegen muss ich mit einem Sieg für Augsburg gehen, 2-1.
Okay, zweite Sonntagsspiel von den dreien, die wir diesen Sonntag haben, weil eben Karfreitag keine Partie ist. Der VfB Stuttgart empfängt den ersten FC Heidenheim. Das ist ein Duell der Gegensätze, was die aktuelle Form angeht. Stuttgart seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen, 7 Siege, 1 Remis. Was für ein Lauf des VfB. Heidenheim hingegen seit 5 Bundesligaspielen sieglos, 2 Remis, 3 Niederlagen. Neuer Vereins-Negativrekord in der Bundesliga, naja gut. Das geht in der ersten Bundesliga-Saison immer relativ schnell. Und dann gibt es noch einen Rekordjäger. Auf der anderen Seite ist Serhou Guirassy, 22 Saisontreffer bislang erzielt. Es gab nur einen einzigen Spieler in der VfB-Historie, der einmal mehr hatte in der ganzen Saison. 24 Treffer, VfB-Rekordschütze in einer Saison. Das war wer, Ralf?
Wen haben wir denn da in der jüngeren Saison? Wir hätten Spieler wie Gomez.
Ja. Du, ist das deine Antwort? Ja, soll ich das einloggen?
Mach mal Gomez.
Gomez ist richtig, 2008, ja. 2009. 24 Treffer. Sehr stark. Ja, ich dachte, du gehst mit Klinsmann oder so.
Ich hätte eher noch einen aus dem magischen Dreieck dann noch genommen, aber.
Ja. Gomez ist richtig. Also der hat den VfB-Rekord und sollte Guirassy sich nicht verletzen, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass er den nicht übertrifft. So wie der im Moment drauf ist und wie Stuttgart im Moment auch drauf ist. Ja, aber du wirst uns dazu mehr erzählen können, Ralf, denn du hast dieses Spiel für uns aufbereitet. Dann lass
ganz genau. Also Stuttgart weiter auf Champions League-Kurs und dem überzeugenden 3-0 gegen Hoffenheim, das wir schon thematisiert haben. Form bei den Schwaben ist eh super und die Brust dürfte bei einigen neuen Nationalspielern nicht kleiner geworden sein. Mittelstädt heute auch mit einigen Fehlern, aber unter anderem auch mit einem sehr schönen Tor. Also gute Voraussetzung für den Saisonendspurt. Personell können wir es bei den Stuttgartern auch sehr kurz halten. Nartey, Sagadou und Roh fallen aus und der Rest des Teams ist einfach zementiert. Das steht. Es gibt keinen Grund zu wechseln, wenn alle an Bord sind. Klar, man hat mit Leveling, Silas, Dahu und Stenzel noch Alternativen, aber warum sollte Hoeneß irgendwas verändern?
Eine Nachfrage noch, wenn Roh ausfällt, ist gekocht dann wieder dabei? Es ist spät.
Ja, es ist 0:41, lass das mal durchgehen. Ja.
So ist das. Übrigens 0:41, wenn ihr jetzt auf die Uhr guckt und sagt, als er gesagt hat, es ist 10:53, es sind doch keine 1:40. Das hat damit zu tun, dass bei Ralf zwischendurch die Bürgersteige einmal hochgeklappt wurden und dann werden alle Router in Freienhausen, werden einmal neu gestartet. Ja, dann wird der Strom einmal abgestellt, da kommt jemand, der sagt noch die Uhrzeit, dann geht die Glocke an der Kirche und so.
Da muss ich jetzt wieder Keller, muss die vor. Mit der Kurbel dann wieder anwerfen. Genau. Das ist alles hier gar nicht so einfach.
Nee, der Ralf hat Solarstrom und dann war Sonne weg auf einmal. Ja. Nee,
Kam ganz unerwartet.
Wir hatten einen kleinen Internetausfall. Das ist der Grund. Ich hätte es gar nicht angesprochen, aber weißt du, ich denke, die Leute denken jetzt, was schneidet der denn jetzt 10 Minuten hier raus? Was haben die erzählt in diesen 10 Minuten? Sind das die 10 Minuten, die ich hören will? Nein, das sind die 10 Minuten, wo einfach nichts zu hören ist.
Ja. Nee, das sind die 10 Minuten, die wir kostenpflichtig dann im Abo noch haben.
Genau. Also, ja, genau. Wenn ihr das hören wollt, wie ich hier vor mich rum laviere, während ich warte, dass Ralf wieder online ist. Ja, das könnt ihr, das ist natürlich extra kostenpflichtig.
Ja. Sehr schön. Gut. Wir waren bei den Heidenheimern.
Wir waren, also Stuttgart. Genau. Stuttgart hatten wir abgefrühstückt mit dem Boden.
Genau. Relativ einfach.
Ja.
Heidenheim, seit 6 Spielen ohne Sieg und trotzdem noch aktuell 10 Punkte von Platz 16 weg. Also man muss zwar irgendwann noch ein paar Siege einfahren, aber ja, es würde mich schon überraschen, wenn sie da nach unten reinrutschen würden. Allerdings, jetzt kommt mein Moment, allerdings müssen sie momentan auf ihren besten Jan Niklas verzichten. Oder bangen.
Ich habe den Tusch gerade schon gespielt.
Ja, wir denken gemütlich zu.
Ja.
Also ihn hat leider eine Muskelzerrung ein mögliches Debüt in der Nationalmannschaft gekostet und ja, vielleicht auch noch der Ausfall gegen Stuttgart, der jetzt noch hinzukommt. Weitere Comunio-relevante Spieler, die auf der Kippe stehen, sind Adrian Beck und Leonard Meloni. Die letzten Meldungen hierzu sind allerdings auch schon fast 2 Wochen alt, also da habe ich jetzt noch nichts Neueres für euch.
Hm. Im Alpstüble, die Karte kann man sich angucken, wenn man auf die Seite geht von Heidenheim. Prioritäten sind wichtig. Lass doch mal die Spieler haben und so, aber was du am Mittagstisch da im Alpstüble bekommst, das ist was die Leute interessieren.
Den Gegner im Ungewissen lassen, ja. So ist es. Ja. Da leiden wir als Sportjournalisten, sage ich jetzt einmal, auch mit. Hilft nichts.
Auf jeden Fall.
Wenn Beste und Meloni allerdings fit sind, werden sie natürlich spielen. Ansonsten dürfte ein teuer Kauf wie bisher auch für Meloni ran und Sessa wäre wohl der 1:1-Ersatz für Beste. Gimba ist nach seiner Gelbsperre wieder da, der dürfte auch wieder zurückkehren in die Viererkette und alles andere bleibt wie gehabt. Meine Spielempfehlung: beim VfB kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Für 6 bis 9 Millionen gibt es in Form von Ito, Anton, Stiller, Mittelstädt, Mio konstant Punkte aufs Konto. Also wenn einer der genannten noch zu haben ist, dann einfach zuschlagen. Bei Heidenheim könnte man Sessa als Spekulation für Beste nehmen. Der kostet aktuell 760.000. Oder ich habe auch gesehen, dass ein Pieringer mit 2,16 Millionen Marktwert einen Punkteschnitt von sehr ordentlichen 2,78 hat. Also ein sehr ordentlicher Output für das, was ihr dafür an Geld ausgeben müsstet. Mein Tipp fürs Spiel ist ein 3:1 für Stuttgart.
Ja, ich gehe sogar noch eins höher. Also ich tippe 4:1 für den VfB und die haben mich wirklich sehr, sehr beeindruckt mit ihrem Auftritt. Kompletter Auftritt, die Art und Weise zu spielen, das Selbstverständnis, mit dem sie gespielt haben in Hoffenheim, das ist schon bärenstark. Ja. Und auch in der Nationalmannschaft haben sie sich ja auch führig, war ein belebendes Element, als er reinkam. Also Anton konnte sich da jetzt nicht zeigen, aber generell glaube ich schon, dass sie da, wie du das schon gesagt hast, mit Rückenwind reingehen in dieses Spiel. Gut, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags und das finde ich durchaus sehr interessant. Der VfL Bochum empfängt nämlich Darmstadt 98, also es ist die letzte Chance für Darmstadt. Die könnten Bochum nochmal richtig, richtig reinziehen, unten in den Abstiegskampf. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was machen Mainz und Köln an diesem Spieltag. Aber ist klar, der VfL Bochum muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. Wir können mal als neutrale Zuschauer davon ausgehen, dass Tore fallen werden. Es trifft hier nämlich die schwächste Defensive, die stellt Darmstadt 65 Gegentore schon, auf die zweitschlechteste, Bochum schon mit 54 Gegentoren. Darmstadt dazu aber noch seit 19 Bundesligaspielen sieglos, das laufender Vereins-Negativrekord. Letzten 3 Partien alle verloren, 2:13 Tore. Ja, und das ist nur die 3 sind, liegt an diesem 1:1 in Bremen. Ja? Wir helfen doch, wo wir können. Das ist doch klar, Freunde. Wir kennen die Situation, stehst da unten drin. Ja. Ja. Gut. VfL Bochum letzten 4 Partien verloren. also noch längere Niederlagenserie als die Darmstädter. Längste Niederlagenserie unter Thomas Letsch. Jetzt muss natürlich die Wende her. Das ist klar aus Bochumer Sicht. Wer nicht mithelfen kann, das ist immer noch Quarteng. Der ist rot gesperrt. Tolber und Esser fallen verletzt aus. Bero und Oermann sind jeweils im individuellen Training, muss man abwarten. Oermann auf jeden Fall jemand, der vermisst wird. Der ist klar der Rechtsverteidiger Nummer 1 für Thomas Letsch. Da hat er dann immer wieder improvisiert, als er zuletzt gefehlt hat. Gamboa scheint da nicht mehr so wirklich, scheint er da auf dem Zettel zu haben. Kam zuletzt selbst dann, wenn Oermann nicht da war. Zweimal war Oermann nicht da und Gamboa hat beide Male nicht gespielt. Könnt mir vorstellen, dass Masovic dann wieder derjenige wäre, der dann als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommt. Sollte Oermann nicht rechtzeitig fit werden. Interessant auf jeden Fall auch aus Comunios Sicht. Antwi Ajay auf dem linken Flügel habe ich letzte Woche schon ins Schaufenster gestellt, wird zurückkehren. Und ich gehe davon aus, dass auch Philipp Hofmann mal wieder eine Chance bekommt, von Beginn an aufzulaufen vorne drin. Das ist durchaus eine ganz interessante Sache. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Schauen wir aber jetzt erstmal, was wir bei Darmstadt zu sagen haben. Franjic, der ist gelb gesperrt. Melem, Hornby und Nürnberger, die fehlen verletzt. Holland muss den Trainingsspiel verletzt abbrechen. Wir haben noch kein Update, ob es was Ernsteres ist oder nur eine Vorsichtsmaßnahme. Das sollte man fürs Wochenende auf jeden Fall im Auge behalten. Und es ist wieder mal, ja, ich habe es schon angesprochen, letzte Chance für die Darmstädter. Wer da wieder mithelfen könnte, ist ein Spieler, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil er eben so viel gefehlt hat in dieser Saison. Aber Matthias Bader, etatmäßiger Rechtsverteidiger, könnte wieder zur Verfügung stehen. Glaube daran auch, dass er beginnen würde, wenn er denn fit wird vor dieser Partie. Sollte Holland ausfallen, wäre Gyasula vermutlich die Lösung, gerade weil auch Franjic ja gelb gesperrt fehlt, also eine weitere Option für diese Position nicht zur Verfügung steht. Vorne im Angriff Wilhelmsson und Skarke, die haben sich, glaube ich, da festgespielt. Links ist da schon spannender, da hat zuletzt, durfte nach längerer Zeit mal Hohnsack wieder beginnen, unser Freund. Davor hatte Holtmann da, war da erste Wahl. Also das ist so der Kampf, wer da beginnen darf. Ja, vielleicht dann doch eher wieder sogar Hohnsack. Müssen wir abwarten. Außerdem unklar, wer spielt neben Clara? Ja, und das war gar nicht mal, siehst du mal, das ist 0:50, da hätte man doch ein Wortspiel rausholen können. Ralf, was ist da ja, los?
Ich sehe sie im Skript,
ja. Unklar, wer neben Clara spielt. Und das sage ich einfach so. Naja, Isherwood nicht immer eine glückliche Figur gemacht, hat aber zuletzt zweimal in Folge begonnen. Außerdem Zimmermann eine Variante, Maglica ist eine Variante, der wieder zur Verfügung steht nach Sperre. Auf der linken Seite könnte Karic auch mal wieder beginnen. So viel zum Darmstädter Personal. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Antwi Ajay, 1,86 Millionen, ja. Kevin Stöger, sehr gerne, 7,73 Millionen, finde ich, trotz dieses horrenden Preises für einen Spieler des VfL Bochum sehr, 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 sehr gut. Haben wir schon häufiger hier angesprochen. Takuma Asano für 3,14 Millionen finde ich spannend. Bochum mit einem guten Programm vor der Brust. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und bei den Darmstädtern Matthias Bader für 580.000, warum nicht? Ich finde auch Clara interessant. Karic kann man mal machen, wenn man hofft, dass er wieder den Platz zurückbekommt, dann punktet er eigentlich ganz gut. Kempe, zuletzt zweimal in der Startelf gestanden, das sind so die Spieler, über die ich nachdenken würde. Und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, der VfL Bochum setzt sich durch. Es gibt hier die große Erleichterung im Ruhrgebiet und der VfL gewinnt mit 2:0.
Ich gehe auch mit einem Sieg. Ich tippe ein 3:1.
Wunderbar, Ralf. Und damit wären wir durch mit den Partien und wir kommen zur Top 3. Also die Spieler unter 5 Millionen für die nächsten 3 Spieltage. Wen hast du da auf den Zettel? Ich bin auch gespannt, wie du es, ich habe so ein bisschen wirklich geschaut, wer welche Spiele vor der Brust hat in diesem Zeitraum.
Also meine Nummer 3 wäre Ilas Bibu von Hoffenheim. Also der hat sich zum einen den Platz im Sturm neben Bayer gesichert. Das heißt, ein Stammstürmer für ja, fast 4 Millionen ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Dann hat er einen Punkteschnitt von 2,75. Okay, das ist nicht so geil. Dazu kommt aber das große Nick Steiger Gedächtnis. Aber er hat auch erst 4 Tore in den letzten 5 und in den letzten 5 Spielen beachtliche 3,8 Punkte geholt. Also aufsteigende Form. Als Gegner kommt jetzt Leverkusen, okay. Danach aber mit Augsburg und Mainz 2 Gegner, bei denen ich durchaus auch Bebu-Tore drin sehe. Also das wäre durchaus machbar und er macht so gut wie nie Minuspunkte. Heißt, er punktet auch ohne eigenes Tor und das ist uns beiden ja auch immer total ganz wichtig, dass ein Stürmer, ja, mein, wenn er nicht trifft, trotzdem was Zählbares einfährt.
Ja, vor allen Dingen die Stürmer, die nicht 20 Saisontore schießen, ne?
Genau, ja.
Ja, ja, absolut. Nee, kann ich gut mitgehen. Und wenn wir uns zurückerinnern, du hast ein 2:2 getippt zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Du siehst da also selbst jetzt das Auswärtsspiel in Leverkusen durchaus als eine Gelegenheit, Punkte einzufahren.
Genau, schnell ist er ja. Wenn man auf Konter geht, könnte das ja durchaus was passieren.
Absolut. Gut, finde ich spannend. Meine Nummer 3, da bleibe ich direkt in Darmstadt. Ja, deswegen habe ich ihn eben nicht genannt. Tim Skarke, 4,45 Millionen. Über ihn läuft einfach alles. Unfassbar viele Torschussbeteiligungen für die Darmstädter. Deswegen auch punktet er gut bei Comunio. Und jetzt ist es wirklich so, wenn noch was gehen soll bei Darmstadt, ja, dann jetzt. Auswärts in Bochum, dann auswärts in Mainz, dann zu Hause gegen Freiburg. Das sind die nächsten 3 Partien. Und da traue ich zumindest den Darmstädtern zu, dass sie auch da das eine oder andere Tor schießen. Und da ist Skarke dann derjenige, der involviert ist und profitiert für 4,45 Millionen. Ich finde ihn sowieso immer ganz okay. Jetzt finde ich ihn eben für diesen nächsten 3 Partien richtig, richtig spannend. Ja, als eine ziemlich günstige Option.
Ja, kann ich mitgehen. Ist ja eh eine Dauerempfehlung, mehr oder weniger auch bei den.
Genau, aber jetzt sticht er eben aufgrund der nächsten 3 Partien für mich dann nochmal ein bisschen mehr heraus als sonst.
Genau.
Deine
auf Nummer 2 habe ich Ruben Vargas von Augsburg. 4,01 Millionen und er schöpft derzeit das aus, was wir immer schon ein bisschen so zugetraut haben. Also 6 Punkte im Schnitt aus den letzten 5 Spielen bei nur einem Tor. Und die nächsten Gegner wären Köln, Hoffenheim und Union Berlin. Und leider, ja, eine Meldung von noch nicht so lange her, von 23 Uhr, hat mir jetzt da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn Ruben Vargas hat das Länderspiel seiner Schweizer Nationalmannschaft gegen Irland verpasst. Grund waren muskuläre Probleme. Ich weiß jetzt noch nicht, ob er dann tatsächlich fit ist, aber wenn, dann wäre er meine Nummer 2.
Ja, und auf jeden Fall, ihr hört das Ganze ja am Mittwoch. Ja, also wir sind jetzt Dienstagabend in der Informationsschleife. Vielleicht wisst ihr mehr. Vor allen Dingen könnt ihr ihn von Dienstag auf Mittwoch auch eh noch nicht kaufen. Dann könnt ihr, wenn, dann schauen, ob die Empfehlung noch steht. Ja, sollte er eventuell ausfallen, dann ist natürlich klar, vielleicht dann eher was für nächste Woche.
Aber mit einem Augsburger Spieler bin ich ja mal nicht so schlecht, glaube ich.
Genau. Ja, erstmal sollte Vargas wirklich ausfallen. Pep Biel wäre dann interessant, weil das ist eigentlich genau seine Position. Ich meine, er liegt so bei 1,4 irgendwas. Ja? Marktwert. Aber du hast Augsburg gesagt, ich bleibe auch in Augsburg, denn genau das, was du identifiziert hast mit dem Heimspiel gegen Köln, auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Union. Das finde ich auch für so ein Dreierprogramm mit das Beste, was im Moment auf der Platte steht. Vielleicht gibt es noch eine Mannschaft, die ich da ein bisschen weiter drüber sehe. Da kommen wir dann bei meiner Nummer 1 zu. Aber Felix Udokai, sowieso bärenstark im Moment, 3,88. Nicht allzu viele Gegentore zu erwarten, gerade in den Partien gegen Köln, die sowieso wenig Tore schießen, Union, die ihre Tore vor allen Dingen zu Hause schießen. Das finde ich, kann man sehr, sehr gut machen. Udokai, Top-Verteidiger-Option für unter 4 Millionen für die nächsten 3 Partien.
Ja, finde ich gut.
Deine 1.
Ja. Da bin ich jetzt ganz leicht über die 5 Millionen gerutscht. Gestern beim Recherchieren war er noch drunter. Meine Nummer 1 ist Joshua Wagnermann von Stuttgart. Ich denke, der günstigste Stammspieler aus den 3 Top-Teams. Und mit einem Punkteschnitt von 4,2 aus den letzten 5 Spielen. Und ja, Stuttgart spielt gegen Heidenheim in Dortmund und gegen Frankfurt. Weiß ich nicht, ob das das leichteste Programm ist, aber Stuttgarter Stammspieler, da habe ich kein Problem damit, egal gegen wen es geht, da in den einzusetzen. Also kann man blind aufstellen eigentlich.
Ja, bin sowieso ein Fan von ihm und von daher kann ich da absolut mitgehen.
Mit seinem Vorwärtsdrang immer.
Und für ein Tor auch gut. Stuttgart ist auch eine Mannschaft, wo, glaube ich, ist gar nicht mehr klar, kann man sagen, die spielen auswärts in Dortmund, die spielen zu Hause gegen Frankfurt, aber ja, ist Stuttgart nicht im Moment eigentlich immer Favorit, es sei denn, sie spielen vielleicht gegen Leverkusen oder Bayern.
Genau.
Kann man schon so argumentieren. Meine Nummer eins, gewisses Risiko dabei, aber auch bei mir eine gehörige Portion Fantasie, dass das wirklich für ganz schmales Geld, und das ist auch der Grund, warum auf eins ist, weil er eben so extrem günstig ist, für schmales Geld eine wirkliche Top-Option ist für die nächsten drei Spiele. Und das ist Philipp Hofmann vom VfL Bochum. Ich habe das Gefühl, er bekommt seinen Stammplatz wieder. Zuletzt nur von der Bank gekommen. Da hat er aber besser ausgesehen als Bruschinski, hat getroffen. 1,52 Millionen ist sein Marktwert. Heimspiel gegen Darmstadt, Auswärtsspiel in Köln, Heimspiel gegen Heidenheim. Das ist vom Papier her, sind das die leichtesten Aufgaben für die nächsten drei Partien. Die hat der VfL Bochum. Da müssen sie den Grundstein setzen für den Klassenerhalt. Und da glaube ich einfach, dass Hofmann da gute Karten hat, dass er eine oder andere Tor für ihn abfällt. Und er ist ja auch einer dieser Spieler, die durchaus punkten können, wenn sie nicht treffen. Ich traue ihm aber zu, dass er da, ich sag mal, zwei Tore macht in den nächsten drei Partien. Dann seid ihr sehr, sehr glücklich, wenn ihr Philipp Hofmann zu diesem Preis bekommt. Risiko ist natürlich da, dass er nicht den Stammplatz bekommt. Ja, da geht ihr so ein bisschen Goodwill ein und setzt darauf, dass es so kommt. Wie gesagt, mein Gefühl sagt, es ist so, aber das sind dann 70-30. Ja? Ein Drittel der Fälle habt ihr in einen Ersatzspieler investiert, der aber selbst als Joker natürlich sich rentieren kann in diesen drei Partien. Ja? Ist der Stammspieler top? So.
Zwei Sätze von mir dazu. Ja. Erstens gehe ich absolut mit. Ich habe ihn in meiner Heimliga schon vor einer Woche geholt. Also setze ich auch voll drauf mit dem, was du sagst. Der zweite Aspekt, wieso hat denn keiner von uns Captain Obvious genommen? Weil er schon so oft genannt wurde. Und zwar Kevin Schlotterbeck, auch Bochumer, ja, noch unter 5 Millionen.
Ich habe über Schlotterbeck nachgedacht, aber ich habe es aus dem Grund, weil wir ihn zuletzt immer wieder genannt haben, nicht gemacht. Ja, also das ist der Grund. Schlotterbeck ist, und weil ich nicht zwei Bochumer haben wollte.
Ja.
Ja. Okay. Antwi Ajay wäre für mich auch absolut ein Kandidat gewesen hier. Ich hätte Schlotterbeck einfach beim normalen Spiel nennen sollen, aber wir haben ihn zuletzt immer genannt. 4,88 Millionen ist sein Marktwert. Mit diesen drei Spielen vor der Brust, klar, ist er auch eine absolute Top-Option. Ich habe auch mit Philipp Osterhage übrigens geliebäugelt für 3,57 Millionen. Finde ich auch sehr spannend für diesen Lauf von drei Partien, die jetzt bevorstehen. Ja, das nur mal für den Hinterkopf. Wir versuchen es ja ein bisschen abwechslungsreich zu machen.
Genau. Wobei nach seiner Verletzung ist er jetzt noch nicht wieder so in Tritt gekommen wie vorhin, vor der Verletzung.
Ja, aber ich gebe auch zu bedenken, dass die Bochumer halt auch viermal in Folge verloren haben. Dann ist auch immer schwieriger, zu punkten und zu glänzen. Ja, damit, ich rechne jetzt nicht damit, dass sie die nächsten drei Spiele alle verlieren. Das würde mich sehr überraschen.
Ja, nee, das, wie gesagt, ich habe ja auch Bochumer geholt, von daher gehe ich auch nicht davon aus.
Gut, Ralf, dann vielen Dank, dass du so spontan zur Verfügung standest zu nachtschlafender Stunde.
Sehr gerne.
Ja, ich muss jetzt meinen Schönhausschlaf nachholen, denn hier morgen 7:30 ist wirklich so, kommen die Handwerker mit einer Riesensäge und da wird ein Loch in die Decke gemacht. Ich bin gespannt.
Na dann.
Ja, ich hoffe an der richtigen Stelle. Ja, und aber ich gehe davon aus, dass es schwierig wäre, dabei aufzunehmen.
Wir werden nächste Woche hören, wie es ausging.
Ja, ich werde es berichten oder aber auch nicht, ja, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Ja,
das du bist doch kein Gallier.
Wie bei Asterix, ja.
Ja, genau.
Das ist der Einzige, wovor ich Angst habe, dass der Himmel mir auf den Kopf fällt. Ja,
sehr
das
gut.
Mal ausschlafen. Ihr da draußen, wir wünschen euch eine super Woche, wie immer. Ja, habt ein schönes Oster-Bundesliga-Kommunio-Wochenende. Das ist der große Dreiklang. Denkt dran, Samstag geht's erst los. Freitag könnt ihr noch ordentlich in Miesen sein. Ja, und dann Samstag nochmal zum Automaten das Bargeld ziehen. Ja, kennt man. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder in alter Frische. Ralf, vielen Dank.
Gerne.
Ich habe es eben schon mal gesagt, aber kann man auch zweimal sagen, warum denn nicht. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ihr draußen macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage
Servus.
dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
Von hier.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss, aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.